Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB-AT. Schön, dass Sie da sind. Dies hier ist die 15. Einheit und ist die dritte von drei Einheiten zum Thema Stellvertretung. Wir haben da ja schon vieles kennengelernt, aber es gibt noch ein paar Dinge zu ergänzen, die in die letzten beiden Einheiten nicht reingepasst haben, und das machen wir heute. Ich beginne wie immer mit einem Rückblick auf die Themen der letzten Einheit. Ich muss dazu an den Themen der vorletzten Einheit vorbeigehen. Und wir hatten in der letzten Einheit begonnen mit den Vertretern im Handelsrecht. Sie erinnern sich, wir unterscheiden bei der dritten Voraussetzung aus § 164, nämlich der Vertretungsmacht, zwischen der gesetzlichen Vertretungsmacht, die irgendwo im Gesetz drinsteht, und andererseits der rechtsgeschäftlich erteilten Vertretungsmacht alias Vollmacht. Wir hatten, als wir in der vorletzten Einheit uns zunächst die gesetzlichen Typen von Vertretungsmacht angeschaut hatten, insbesondere hingesehen auf den 1629, die Vorschrift aus dem Familienrecht, die auch schon aus dem Geschäftsfähigkeitsrecht Ihnen bekannt war, wo drin steht, dass Eltern grundsätzlich mal ihre Kinder vertreten dürfen. Und es gibt jetzt noch einige Punkte zu ergänzen, die Sie mit dem BGB in der Hand an sich so nicht finden können, aber irgendwann wird Ihr Studium Sie auch zu weiteren zivilrechtlichen Gesetzen hinführen, insbesondere zum Handelsgesetzbuch. Und da möchte ich einfach noch ein paar Punkte ergänzen. Nicht alle der besonderen Vollmachten aus dieser Folie sind in gleicher Weise relevant. Sie erinnern sich, Handelsvertretung ist eher jemand, der da rumläuft und der für mich Geschäfte schließt. Da müsste man, wenn es wirklich drauf ankäme, dann mal die 84 Folgen der HGB lesen. Aber das ist eigentlich nichts, was Schwerpunkt einer BGB-AT-Vorlesung sein kann. Das gilt mit gewissen Einschränkungen auch für die Handlungsvollmacht, weil die relativ generisch und allgemein gefasst ist. Da muss man halt sich nach 54 HGB anschauen, was konkret soll denn diese Person für mich an Geschäften abzuschließen imstande sein. Schon wichtiger ist die Angestelltenermächtigungsfiktion. Da kann man sich darüber streiten, ob das eine echte Vertretungsmacht ist oder eben nur die Fiktion einer Vertretungsmacht. Das sind die Menschen, die in einem Ladengeschäft drinstehen, von denen man erwarten darf, dass sie das tun dürfen, was üblicherweise in diesem Warengeschäft, insbesondere an Verkäufen, eine Rolle spielt. Und einen besonderen Schwerpunkt sollte man demgegenüber aber legen auf die Prokura nach § 48 folgende HGB. Sie erinnern sich, dass es ein großer Typ Vertretungsmacht, der auch vom Gesetz her festgeschrieben ist in seiner großen Größe. Den erteile ich vielleicht zunächst einmal als Innenvollmacht. Ich mache ihn dann aber publik, indem ich ihn in das Handelsregister eintrage. Und was da drin steht im 49 HGB, das ist auch gleich der Umfang der Prokura, nämlich ziemlich alles, was man da für eine Gesellschaft oder eine Kauffrau oder einen Kaufmann handeln darf. Das darf eine Prokuristin, darf ein Prokurist. Und heute, wenn wir zurückkommen auf den Fall, wo wir sehen, naja, so eine Prokura, die vielleicht sehr, sehr groß ist, die kann aber im Innenverhältnis womöglich beschränkt sein. Und wenn das auseinanderfällt, dann kann es mal schwierig werden. Aber dann werden Sie sich daran erinnern, 49 HGB, Prokura ist eine große handelsrechtliche Vollmacht. Die heißt eigentlich auch immer so, das darf im Sachverhalt nicht anders beschrieben sein als mit dem Wort Prokura. Und dann sollten aber alle Glocken Richtung 49 HGB bei Ihnen dann läuten. Wir hatten uns anschließend in der letzten Einheit auch bestimmte Vollmachtsarten angeschaut, die so nicht im Gesetz drinstehen, aber die irgendeine Rechtsprechung entwickelt wurden oder vielleicht auch mal in der Dogmatik, in der Rechtswissenschaft vorgeprägt wurden und die inzwischen anerkannt sind. Nämlich die Duldungsvollmacht und die Anscheinsvollmacht. Die sind beide in ihren Voraussetzungen relativ ähnlich und allein von dem, was der Begriff schon aussagt, können Sie sich sehr viel ableiten, worum es da geht. Da soll aus einer bloßen Duldung eine Vollmacht entstehen, die aber nicht selbst eine echte Vollmacht ist. Deswegen erster Prüfungspunkt bei der Duldungsvollmacht. Besteht denn überhaupt eine echte Vollmacht, die entweder ausdrücklich erteilt wurde oder vielleicht auch konkludent erteilt worden sein könnte? Wir haben ja die 167 folgende zu der Vollmacht gelesen und haben gesehen, da ist nicht davon die Rede, dass es ausdrücklich sein müsste. Ich könnte also theoretisch auch durch ein bloßes Kopfnicken jemandem eine Vollmacht erteilen. Nach dem Motto, mach du für mich. Regelmäßig wird es aber gerade in Klausurfällen dann so sein, dass es gerade daran fehlt. Und dann ist die Frage, wenn ich weiß, dass da vorne jemand für mich herumtanzt und für mich Verträge schließt. Und wenn ich dann nichts mache, nicht dagegen einschreite. Und wenn ich dann eine Vertragspartnerin auf der anderen Seite habe, die gutgläubig ist, die es nicht besser weiß, müsste ich dann nicht so behandelt werden, als hätte ich diese vor mir hertanzende Person tatsächlich als Vertreterin eingeschaltet. Ja, sagen eben Rechtsprechung und gängige Lehre. Das ist so. Sie sehen das, was ich Ihnen gerade paraphrasiert habe, auch auf dieser Folie nochmal als die Standardprüfungsvoraussetzung hier herunterdekliniert. Dann sagt man also, das ist eine Vertretungsmacht, auch wenn sie eben nicht rechtsgeschäftlich erklärt, erteilt wurde, sondern allein aus dieser Duldung heraus leitet man das ab. Und so ähnlich bei der Anscheinsvollmacht, da haben wir aber eigentlich sogar noch höhere Voraussetzungen, denn da fehlt noch ein kleines Element, was bei der Duldungsvollmacht zu bejahen ist. Bei der Duldungsvollmacht sagen wir ja, du lieber potenziell Vertretener, hast es gesehen und hast nichts dagegen gemacht. Bei der Anscheinsvollmacht ist es so, dass wir sagen müssen, du hast es vielleicht noch nicht mal gesehen, aber du hättest es sehen können. Und da ist jemand mehrfach für dich aufgetreten und erneut haben wir die Gutgläubigkeit der Gegenseite. Und dadurch ist ein gewisser, wie man sagt, Rechtsschein entstanden. Wer ist jetzt schutzwürdiger? Der Vertretene, der gewissermaßen die Augen leichtfertig verschlossen hat, oder die Gegenseite, die völlig gutgläubig war? Da entscheidet sich, ja, an der Stelle nicht der Gesetzgeber, aber dann doch die Rechtsprechung und Lehre dafür zu sagen, dann ist die Vertragspartnerin schutzwürdig. Jedenfalls sagen das einige davon. Sie haben gesehen, in den Rechtsfolgen unterscheidet sich es dann wieder. Einerseits kann man sagen, eine solche Anscheinsvollmacht ist genau so zu behandeln wie eine Duldungsvollmacht. Das heißt, wir sagen 164 plus, nämlich Vertretungsmacht ist aus diesem Anschein heraus entstanden. Oder man sagt, nein, das genügt uns im Unterschied zur Duldungsvollmacht nicht, weil ich eben vielleicht ein Verschulden als Vertretener mir aufgeladen habe, aber es gibt eben kein tatsächliches Handeln oder Unterlassen sehenden Auges, das mir zuzurechnen wäre. Das ist eben der Unterschied zwischen einer Duldung, ich habe tatsächlich gesehen und nichts gemacht, und dem Anschein, ich habe nur nie aufgepasst und nichts gemacht. Deswegen gibt es einige, die sagen, nein, da müssen wir in den 164 müssen wir eine Stellvertretung ablehnen und dann gibt es da noch so Vertragsanbahnungsverschulden, Schadensersatzansprüche. Die stehen dann im 311.2 drin, werden Sie im nächsten Semester kennenlernen. Man nennt das Culpa in Contrahendo oder, das heißt übrigens übersetzt, Schuld in der Vertragsanbahnung. Das lernen Sie im nächsten Semester. Das ist ein Schadensersatzanspruch, aber das müssen Sie an der Stelle jetzt eigentlich nur noch nicht wissen. Trotzdem, wie so häufig, steht auf der Folie drauf, damit Sie, wenn Sie zurückschauen im nächsten Semester, das schon mal zusammenreimen können und das gewissermaßen in Ihrem Baukasten schon vorfinden. Wir hatten dann einen Beispielsfall uns angeschaut, den ich jetzt gar nicht so wiederholen möchte, aber hatten gesehen, wie das ist, wenn über Offenkundigkeit zu sprechen ist. Wir hatten gesehen, wie das ist, wie man vielleicht unterscheiden kann und auch auslegen kann, ob jemand für sich selbst oder für jemand anders handelt. Da muss man tatsächlich nah am Fall arbeiten. Ich hatte Ihnen eine Lösungsskizze hier angeboten, hatte aber gleich bei der Falllösung auch schon gesagt, man kann das vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders sehen. Wichtig ist, dass wir da mit dem Fall in der Hand genau arbeiten und vielleicht an bestimmten Stellen das auch offen diskutieren. Schließlich waren wir am Ende der Einheit noch eingegangen auf bestimmte Konstellationen jenseits der Stellvertretung im eigentlichen Sinne, die so ähnlich sind. Zum einen hatten wir uns ganz grob mal angeschaut, was ein Kommissionär ist. Der steht auch im Handelsgesetzbuch drin, 383 folgend, da müssen Sie aber keine Details wissen. Wir hatten die Vorschriften auch gar nicht gelesen. Im Unterschied zum klassischen Vertreter ist das jemand, der nicht in fremdem Namen handelt, also offenkundig für jemand anders auftritt, sondern der im eigenen Namen Geschäfte schließt, allerdings auf das wirtschaftliche Risiko oder wie man sagt, auf Rechnung eines anderen. Das ist also so ein Durchleiter, Sie könnten auch sagen, so ein Händler, ja, so ein Großhändler vielleicht, der Sachen ankauft und weiter verbringt und es ist von vornherein klar, dass er nur so eine Scharnierrolle einnimmt und wenn da wirtschaftliche Risiken entstehen, dann sollen die nicht zu seinen Lasten gehen. Das ist ein Kommissionär und der löst sich oder diese Fälle würden sich nicht nach 164 lösen, weil der eben tatsächlich die Verträge höchst selbst schließt. Das wäre der Unterschied zur Stellvertretung nach 164 BGB. Dann rechts unten haben wir uns angeschaut, wie ist das eigentlich mit so typischen Strohfrau- oder Strohmann-Konstellationen. Mein Beispiel von den Kleinanzeigen, dass ich mir mit einer Verkäuferin schon verscherzt hatte und dann jemand anderen vorschob. Da kommt es aber doch dieser Vertragspartnerin gerade darauf an, nicht mit mir den Vertrag zu schließen, sondern mit der Strohfrau oder mit dem Strohmann. Und damit fehlt es an der Offenkundigkeit. Das bedeutet auch in diesen Fällen, Strohmanngeschäfte nehmen wir den 164 nicht her, sondern machen dort einen ganz normalen Vertragsschluss mit der Scheinvertreterin. Ist es aber eben keine echte Vertreterin, sondern ein Vertragsschluss zwischen der Geschäftspartnerin und dem Strohmann selbst. Und was der Strohmann dann mit mir ausgemacht hat, wie er die Sache an mich weiter vertickt, das ist nicht das Bier des Vertragspartners. Man muss ja auch immer überlegen, was bedeutet das für den Vertragspartner auf der anderen Seite? Wen hat der sich aus den Leuten da draußen ausgesucht, um mit ihm Geschäfte zu machen? Und in meiner Strohmann-Konstellation, wo ich es mir mit der einen eBay-Kleinanzeigenverkäuferin bereits verdorben hatte, die will mit mir keine Verträge schließen. Deswegen dürfen wir an der Stelle auch kein schuldrechtliches Verhältnis zwischen dem Hintermann des Strohmanns und der Geschäftspartnerin auf der anderen Seite konstruieren. Das muss gewissermaßen über Eck laufen. weniger bedeutend gegenüber die Konstellation rechts oben. Das könnte man unter 164 fassen, das wird aber faktisch nicht passieren, dass jemand auf eigene Rechnung, aber in fremdem Namen handelt. Allenfalls wären da so Schenkungskonstellationen, zu denen kämen Sie dann im übernächsten Semester nochmal im Schuldrecht BT. Auch hier können Sie natürlich schon vorschauen in meine Vorlesungen, die sind ja komplett da, wissen Sie hoffentlich, bis hin zum 2385 BGB ins hinterste Erbrecht haben Sie Online-Vorlesungen bei mir auf dem Jura-Podcast-Kanal. Falls Ihnen schon langweilig ist während der Weihnachtsferien, dürfen Sie da natürlich auch schon mal in die nächsten Semester vorblicken, aber Sie sollten das eigentlich, würde ich sagen, nicht tun. Also gerne im neuen Jahr dann unterwegs sein, aber Sie sollten Weihnachten grusam feiern. Davon trennt uns aber noch, ja, was noch? Handeln unter falschem Namen, der Rest der Wiederholung der letzten Einheit, hatten wir uns kurz angeschaut, ist ein sehr, sehr spezieller Fall, den wir auf dieser Folie, glaube ich, sehr ausführlich gelöst finden, muss ich an der Stelle nicht wiederholen. Und dann aber ganz wichtig, und das möchte ich nochmal eingehend mit Ihnen wiederholen, die Regeln für den Vertreter ohne Vertretungsmacht. Bis dahin, bis zu dieser Folie, hatten wir unterstellt, wir haben irgendwie eine 164-Konstellation. Wir haben jemanden, der auftritt für jemand anders und das ist auch mehr oder minder offenkundig oder wir haben eine der Ausnahmen und woher die Vertretungsmacht dran kommt, aus dem Gesetz, vielleicht sogar aus dem HGB oder über eine rechtsgeschäftlich erteilte Vollmacht, das ist in jedem Fall anders und muss man sich dann halt genau anschauen. Aber was passiert, wenn diese Vertretungsmacht fehlt? Dann haben wir ja jemanden, der da draußen frei herumläuft und einfach was für mich macht und ich habe den nie losgeschickt. Und das Gesetz hat ihn auch nie losgeschickt, für mich etwas zu tun. Und dann ahnt man schon, das kann dann als mich als Hintermann eigentlich kaum treffen. So wie ich Ihnen diese Vertretungskonstellation nicht regelmäßig aufgemalt hatte, war der Hintermann, also der potenziell Vertretene, derjenige, der den Namen A trug. Und wenn A nichts mit V zu tun hat, ihn nie losgeschickt hat und das Gesetz auch nie gesagt hat, V darf für A handeln, ja, dann... mit welcher Berechtigung soll dann V dem A irgendeinen Vertrag ans Zeug flicken? Das kann nicht gehen. Wir müssen A schützen, wenn A nichts damit zu tun hat, dass V frei herumläuft. Vielleicht wohl in diesen Sonderkonstellationen von Einstands- und Duldungsvollmacht. Deswegen reparieren wir ja da gerade in 164. Aber wenn es eben am Ende des Tages doch an einer Vertretungsmacht fehlt, dann ahnen wir, dann wird es mit einem Vertrag zwischen A und B schwierig. Beim näheren Hinschauen muss man sagen, es gibt hier sogar zwei Unterkonstellationen. Es gibt nicht nur die Konstellation, dass eine Vertretungsmacht zwischen A und V vollständig fehlt, sondern, wie ich Ihnen oben in dieser Folie links aufgeschrieben hatte, es ist eigentlich ähnlich zu betrachten derjenige Fall, wo A V schon losgeschickt hat, aber für was ganz anderes. Das heißt, die Vollmacht, die ich ihr mitgegeben habe, die ich als A der V mitgegeben habe, die ist entweder... Sie soll deutlich weniger Geld ausgeben oder sie soll was ganz anderes machen als das, was sie letztlich gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Fällen um? Und da hatten wir gelesen, was der Paragraph 177 sagt und was die folgenden Paragraphen sagen. Und ich blende Ihnen dazu vielleicht einfach nochmal mein Bild ein. Das ist jetzt aber so toll, glaube ich, auch nicht. Der rote Teufels... Dreizack soll einfach nur sagen, V ist in dieser Situation der Böse, weil der rumläuft, ohne eine Vertretungsmacht von mir zu haben. Und wir haben zwei Herrschaften mit einem Heiligenschein, nämlich A und B. Wir hatten eben schon gesagt, wir müssen A schützen, sondern dass wir müssen A schützen, und zwar deswegen, weil A mit diesem Geschäft so nichts zu tun hat. Und wir müssen B schützen, weil B natürlich nicht weiß, dass V ohne Vertretungsmacht tatsächlich handelt. Und wir realisieren durch den Schutz durch ein doppeltes Wahlrecht, nämlich einerseits zugunsten des A ein Wahlrecht in 177 Absatz 1, ob A vielleicht doch den Vertrag an sich ziehen möchte, weil ihr das vielleicht, anders als V vielleicht dachte, ganz recht ist, dass das Teufelchen da für sie was angebahnt hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch ein Wahlrecht für B. Wenn nämlich A verweigert und sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben, dann darf B seinerseits wählen, ob er vielleicht das Geschäft mit dem V dann abwickeln möchte. Das ist ja die Person, der er gegenüber gestanden hat. Zwar nur im Kleid eines Vertreters, aber immerhin. Oder ob er sagen möchte, nein, als Vertreter mag der mir gegenübergetreten sein, aber das soll nicht mein Vertragspartner sein, dann nehme ich B lieber ganz von der Sache Abstand. So, das ist die grobe Erklärung. Ich würde mit Ihnen einfach gerne nochmal die Normen dazu lesen. Einfach steht der Lektüretropfen, höhlt den Verständnisstein an der Stelle. 177. Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab. Das ist ja unsere Konstellation. Hier in meiner Grafik durch diesen roten Pfeil verdeutlicht, da hackt es an der Vertretungsmacht zwischen A und V, dann haben wir eine abhängende Wirksamkeit des unten dargestellten 433 Vertrags zwischen A und B von der Genehmigung von A. Und erneut sage ich Ihnen, wie ich es auch in der letzten Einheit gesagt habe, Sie erinnern sich an das nicht an das Stellvertretungsrecht, sondern an das Geschäftsfähigkeitsrecht der Minderjährigen. Da haben Sie das ja auch so, dass da jemand als Minderjähriger einen Vertrag schließt und dass diese Person halt aber vielleicht noch keine 18 ist und deswegen nicht wirksam auch nachteilhafte Verträge schließen kann. Da haben wir auch eine schwebende Unwirksamkeit des Vertrages. Erneut diese Konstruktion im 177, das bedeutet an dieser Stelle, der Vertrag zwischen A und B ist zunächst einmal schwebend unwirksam und A kann nachträglich genehmigen, wenn er denn möchte oder kann es auch sein lassen. 177.2 löst die Situation, dass B auf diese Genehmigung wartet und in Unsicherheit ist, ob er diese Genehmigung bekommen wird. Deswegen sagt 177 Absatz 2, fordert der andere Teil, in meiner Grafik ist das B, den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen, also nur B gegenüber. Eine vor der Aufforderung dem Vertreter gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Also wenn A vorher dem V gesagt hat, ja, darfst du oder darfst du nicht, dann ist das in dieser Situation nicht wirksam, sondern wenn B anfragt, muss A auch an B antworten. Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von 2 Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden, sonst gilt sie als verweigert. Auch das kennen Sie bereits aus dem minderjährigen Recht, nämlich aus dem Paragraphen 108, der ist ziemlich genau so geschrieben. 178, bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil, also B, zum Widerruf berechtigt, sei denn, dass er den Mangel der Vertretungsmacht beim Abschluss des Vertrags gekannt hat. Widerruf kann auch dem Vertreter gegenüber erklärt werden. Also wenn B nachträglich sieht, hoppla, dieser Vertreter hatte keine Vertretungsmacht und er wartet noch darauf, was der A sagt, dann kann er, statt den A aufzufordern, wie er sich nun zu dem Geschäft verhält, kann er auch von sich aus, von Seiten des B aus, canceln, sagt der 178. Weiter geht's. Was passiert denn nun mit dem Schutz des B? Wir hatten ja gesagt, auch der bekommt ein Wahlrecht. Dazu lesen wir 179. Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrages verweigert. Testfrage. Ist das 179 Absatz 1 eine Anspruchsgrundlage? Sie können das Video kurz anhalten und sich selbst ein Ja oder Nein zurechtlegen. Die Antwort lautet, ja, das ist, ich möchte fast sagen, natürlich eine Anspruchsgrundlage. In der mündlichen Prüfung würde man vielleicht fragen, ja, warum denn? Was ist das Wort, auf das es ankommt? Verpflichtet wäre das Wort, auf das es ankommt. V ist der B zu etwas verpflichtet, nämlich entweder zur Erfüllung oder zum Schadensersatz. Das bedeutet, wenn A sagt, ich möchte mit dem Geschäft nichts zu tun haben, dann hat B die Wahl, ob er den Vertrag mit V haben möchte. Wenn er den Vertrag oder die Erfüllung, muss man sagen, nicht von V haben möchte, also zum Beispiel die Zahlung des gekauften Gegenstandes, dann kann B aber noch Schadensersatz verlangen, zum Beispiel bestimmte Investitionen, bestimmten Reisekosten zum Beispiel, die er in Erwartung des Vollzugs des Geschäftes auf sich genommen hat. Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt? Also ist V nicht so ein ganz rechtes Teufelchen, sagt der 179 Absatz 2. Ist er nur zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, welche der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut? Das nennt man das negative Interesse. Dann ist also B nur so zu stellen, wie er stünde, wenn er von dem ganzen Ding nichts gehört hätte. Reisekosten sind ihm dann aber auch zu ersetzen. Jedoch nicht über den Betrag des Interesses heraus, welche der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags hat. Das nennt man das positive Interesse. Ich möchte diesen Begriffen nicht zu weit folgen. Das werden Sie gerade beim 311 Absatz 2 bei dieser Culpa in Contrahendo, über die wir eben schon gesprochen haben, im zweiten Semester nochmal sehr, sehr gründlich machen. Und klar, 179 Absatz 3, der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil, in unserem Fall ist das B, den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste. Denn dann hat der ja auch so einen kleinen Teufelsdreizack, unser B, in der Hand. Ja, wenn er es hätte sehen können oder vielleicht sogar gesehen hat, dass V gar nicht Vertretungsmacht hatte, dann verdient er den Heiligenschein nicht und damit verdient er auch nicht den Anspruch aus § 179 Absatz 1. 180, einseitiges Rechtsgeschäft, da wollen wir keine Schwebezustände. Bei einseitigen Rechtsgeschäften wie zum Beispiel einer Kündigung, später werden Sie noch andere kennenlernen im Schuldrecht AT, da soll sofort klar sein, ob das möglich ist oder nicht. Deswegen haben wir da bei einer Vertretung ohne Vertretungsmacht keinen Schwebezustand, sondern eine sofortige Unwirksamkeit des Geschäfts. Und 181 hatten wir uns schon angeschaut. Das habe ich jetzt mit Ihnen relativ sorgfältig gelesen. Es war mir aber wichtig, weil das vielleicht beim letzten Mal auch aus Gründen der Zeit ein bisschen von mir reingequetscht war, dass Sie auch da nochmal mit den Normen vertraut gemacht wurden. Ja, und damit nehmen wir uns jetzt vor, was noch offen bleibt. Zunächst einmal bleibt offen einen kleinen Exkurs, den wir noch machen müssen, in das Ihnen dann doch schon in Grundzügen oder in einzelnen Normen bekannte Handelsgesetzbuch. Wir sind bisher davon ausgegangen, eben, dass wir keine Vertretungsmacht haben. Jedenfalls auf dieser Folie sind wir heute davon ausgegangen, in dieser Wiederholung, dass keine Vertretungsmacht da ist. Wir überlegen uns, wie man damit umgehen kann. Jetzt gibt es eine spezifische Vorschrift. Wenn Sie sich was kommentieren dürfen, könnten Sie sich dem neben dem 177 BGB kommentieren, nämlich den Paragraphen 366 HGB, bei dem kann man mal darüber nachdenken, ob der so etwas regelt wie den guten Glauben an eine nicht vorhandene Vertretungsmacht. Also eigentlich schützt ja unser 177 den, ich blätter Ihnen das nochmal auf, den B, ja relativ weitgehend, aber eben doch nicht maximal. Welcher inwiefern bleibt Schutz aus mit Blick auf den 179 zugunsten des B? Naja, was der B in dieser Konstellation 177, 179 nicht hinbekommt, ist ein Vertrag direkt mit A, weil wir sagen, der A ist noch schutzwürdiger, der hat den V ja nie so losgeschickt. Im Handelsrecht kann man aber zumindest mal darüber sprechen, ob es eine Konstellation gibt, wo man tatsächlich sagt, da ist eine Vertretungsmacht nicht da, aber trotzdem, weil der B dachte, eine Vertretungsmacht wäre da, deswegen geben wir ihm tatsächlich auch die Möglichkeit, unmittelbar einen Vertrag mit A zustande kommen zu lassen. Also so sehr der Teufel auch oben stand, A bekommt das Geschäft ans Zeug geflickt. Dazu müssen wir allerdings uns ein bisschen mal klar machen, wie der 366 BGB tickt, was der eigentlich will. Und dann sehen wir, wenn man einen solchen guten Glauben an die Vertretungsmacht konstruieren möchte, dann ist das auch nur in Analogie möglich. Und die meisten würden das, sage ich Ihnen, schon sofort ablehnen. Ich möchte deswegen nicht zu viel Zeit mit dieser Folie verschwenden, aber ein bisschen erklären muss ich es schon. Zunächst einmal lesen wir den 366 HGB. Veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im Betriebe seines Handelsgewerbes eine ihm nicht gehörige bewegliche Sache. Und Sie wissen schon, veräußern, dieser Begriff ist immer einer, der eigentlich für dingliche Transaktionen reserviert ist, also für Eigentumsübertragung, Stichwort Sachenrecht, drittes Semester. Deswegen ist das schon eigentlich ziemlich weit gesprungen. Also wir haben A und A ist eine Kauffrau. Dann haben wir natürlich eine Vertretungsperson. Nein, das ist falsch, so wie ich es Ihnen aufmale. Ich muss mich sogar selbst korrigieren. Aber besser, ich merke es spät, als ich merke es gar nicht. In diesem Fall steht tatsächlich, und ich nenne sie deswegen auch nicht A, sondern ich nenne sie mal K, damit hier kein Durcheinander passiert. Ich schreibe die Person an die potenzielle Vertreterstelle. So, eine Kauffrau, ja? Und A ist nämlich Eigentümer einer Sache. Das ist die Grundkonstellation. Ich muss aufpassen, was man malt. Hier, und wir haben jemanden, den nehme ich jetzt mal B. Und wir haben, jetzt mache ich keinen grünen Kaufvertrag, sondern wenn wir von einer Veräußerung sprechen, dann muss ich meine, das hätten wir in einer anderen Konstellation tatsächlich auch im Vorausblick auf Sachenrecht schon mal gehabt, eine Eigentumstransaktion. Ja, man nennt das eine Übereignung. Nein, und wieder habe ich es falsch gemalt, es tut mir echt leid. Das ist meine Rechtfertigung, wie ich das hier aufnehme. Es ist spät am Abend und kurz vor Weihnachten, aber ich habe Ihnen das Video versprochen, also bekommen Sie das. Also die Übereignung hier in diesem Verhältnis soll sie stattfinden. Und die Hausnummer dafür wäre eine 929, Satz 1. Ich verzichte mal auf weitere Vorschriften, aber Sie ahnen schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und was hier nicht stimmt, ist natürlich das, wir haben hier eine wiederum heilige Person. Ich weiß nicht, ob sich der Heiligenschein in meinen Vorlesungen durchsetzen wird. Ich habe ihn in der letzten Einheit erfunden. Und vielleicht freut sich ein wahrer Eigentümer eines Gegenstands nicht, wenn irgendeine Kauffrau, die aber nicht Eigentümerin ist, diesen Gegenstand an B versucht zu übereignen, also ihm das Eigentum zu erschaffen. Denn dieser Gegenstand gehört ja A. So, in dieser Situation, lesen wir den 366 nochmal, veräußert eine Kauffrau im Betrieb ihres Handelsgewerbe eine ihr nicht gehörige bewegliche Sache. Das geht ja eigentlich nicht. Man kann nicht fremder Leuts Eigentum einfach so veräußern. So finden aber die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, das ist Gutglaubensschutz, Anwendung, wenn der gute Glaube nicht die Eigentümerstellung der Kauffrau betrifft, sondern nur die Verfügungsbefugnis. Also, da haben wir so eine Art Rettungsanker, der solch eine Übereignung retten kann. Vielleicht schreibe ich das mal drüber und ich versuche, einen Anker zu malen. Ist das ein Anker? Ich finde gar nicht so schlecht. 366. Der rettet, dass B weiß, dass die Kauffrau gar nicht selbst Eigentümerin ist, aber er denkt, die darf das verfügen. Warum zum Henker gibt es im HGB eine solche Vorschrift? Das habe ich Ihnen immerhin mal in den ersten Unterbullet Point dahin geschrieben. Normalerweise darf man im Sachenrecht, wenn Sie in zwei Semestern lernen, Dinge nur dann gutgläubig zu Eigentum erwerben, die eigentlich jemandem ganz anders gehören, wenn man denkt, die Person, die sie mir veräußert, das ist die wahre Eigentümerin. Aber im Handelsgewerbe, im kaufmännischen Geschäftsverkehr, wissen wir, dass die Leute, die da handeln, nicht immer selbst Eigentümer sind, sondern dass es regelmäßig Sachen gibt, die unter Eigentumsvorbehalt stehen. Es könnte also zum Beispiel sein, dass hier eine Transaktion stattgefunden hat. Also eine Übereignung auf den Weg gebracht worden ist von A an die Kauffrau, aber das Eigentum dann doch noch vorbehalten worden ist. Dazu könnte ich jetzt eine lange sachenrechtliche Vorlesung machen. Ich versuche, das präzise zu sagen, aber mich doch auch kurz zu fassen. Es gibt im Sachenrecht Möglichkeiten, wie ich eine Transaktion auf den Weg bringen kann, aber ihren Erfolg noch ein bisschen aufhalten kann. Sie haben das sogar eigentlich selbst schon kennengelernt, meine ich. Ich weiß noch nicht mal, in welcher Einheit von BGB AT das war, nämlich die aufschiebende Bedingung. Ich meine, die hätten wir schon gehabt, sonst kommt die noch. 158 Absatz 1. Ich kann also aus der Warte der wahren Eigentümerin A sagen, du, liebe Kauffrau, du sollst diesen Gegenstand bekommen, aber erst dann, wenn du voll gezahlt hast. Dann wird unsere Kauffrau heute noch nicht Eigentümerin. Aber sie darf trotzdem, wenn A damit einverstanden ist, diesen Gegenstand bereits weiter veräußern. Und deswegen hätte dann in dieser Konstellation unsere Kauffrau Verfügungsbefugnis. Und wenn B, sagt der 366 Absatz 1, an diese Verfügungsbefugnis glaubt, wenn der glaubt, die Kauffrau sei tatsächlich verfügungsbefugt, obwohl sie das eigentlich tatsächlich nicht ist, dann kann er Eigentum erwerben. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Vielleicht konnten Sie diese Situation mitgeben. Jetzt kommen wir aber zurück wieder ins BGB AT. Und jetzt male ich Ihnen darunter die Situation, die wir im BGB AT haben. Da kommen wir jetzt wieder ins bekanntere Fahrwasser, nämlich A. Und dann brauchen wir V. Das ist aber weiterhin die Kauffrau. Und wir brauchen B. Und es geht wieder um die Frage, ob in dem Verhältnis zwischen A und B ein Vertrag zustande kommt. Und wir haben wieder im Verhältnis zwischen A und V irgendein Problem bei der Vollmacht. Nehmen Sie das Beispiel, das ich Ihnen links als ersten Unterbullet Point reingeschrieben habe. Nehmen Sie an, unsere Kauffrau sei eine Fahrradhändlerin und die verkaufe Fahrräder. Sie tue das aber nicht, indem sie sagt, das sind meine eigenen Fahrräder, sondern sie sagt durchaus ganz offen, diese Fahrräder gehören noch meiner Lieferantin A. Und V sagt, ich verkaufe, liebe B, dir diese Fahrräder jetzt im Namen von E. Ich tue so, vielleicht schreibe ich das sogar noch dagegen, daneben, möchte gern Vertreterin, ich tue so als V, als sei ich Vertreterin von A. Ist sie aber nicht. Es fehlt ihr die Vertretungsmacht. Und da gibt es jetzt Leute, die sagen, ist das nicht eine parallele Situation zu derjenigen da oben im 366 HGB? Können wir da nicht vielleicht den 366 HGB analog anwenden? Dafür könnte man sagen, naja, ein B, der weiß ja nicht, was so interne Vorgänge sind bei dieser Fahrradhändlerin. ja, wie die mit der A verblieben hat, wenn die mir offenlegt, dass das das Eigentum von A ist und dass sie das jetzt in ihrem Laden stehen hat, vielleicht darf sie auch für die A handeln, ja. Und dann ist es eine ähnliche Situation wie die da oben. Wir müssen sagen, im kaufmännischen Geschäftsverkehr muss es irgendwie schnell gehen. Da darf B dann analog 366 auch auf die Vertretungsmacht von V vertrauen. Und das hätte im Verhältnis zu dem, was wir uns eben oben angeschaut haben, bei der Vertretung ohne Vertretungsmacht nach 177, 179, wenn man hier den 366 analog anwendet, hätte das aus Warte des B den Vorteil, dass er nicht nur den 179er gegen V bekommt, sondern in dieser Konstellation, wenn man den 366 HGB analog anwenden würde, dann würde man den Vertrag unten tatsächlich zustande bringen. Ich schreibe deswegen mal darunter plus per Analogie zu 366 HGB. Es gibt Leute, die es machen. Ist nicht die herrschende Meinung. Das ist kein Argument. Aber ich glaube, es gibt trotzdem gute Argumente, sich gegen eine solche Analogie zu entscheiden. Nämlich zunächst einmal immer der Wortlaut sollte der Ausgangspunkt sein. Da steht halt in 366 nichts von Vertretungsmacht, sondern da steht von einer Veräußerung, also einer dinglichen Transaktion und von einem der Anbahnung eines schuldrechtlichen Geschäftes ist da überhaupt nicht die Rede. Und ein weiteres Argument, dass man sagt, unser B, wenn dem schon offengelegt wird von unserer Kauffrau V, dass die hier fremdes Eigentum auch gar nicht selbst verkauft, sondern nur als Vertreterin für A verkaufen möchte, dann könnte B doch fragen, ja, V, zeig mir doch mal deine Vollmacht her. Und wenn V sie dann nicht hat, dann muss B spätestens dann misstrauisch werden und sagen, nein, V, mit dir schließe ich keine Verträge, die dann nachher zwischen mir und A zustande kommen. Dann habe ich gewissermaßen als B keinen Grund mehr, an eine Vertretungsmacht von A an V zu glauben. Das ist ein ziemlich abgefahrenes Examensproblem. Und ich hätte alles Verständnis, wenn Sie jetzt kurz vor Weihnachten auch keine Aufmerksamkeit mehr hätten, um mir jetzt hier bis in den letzten Winkel des 366 zu folgen. Zugleich mein Dilemma ist, ich unterrichte Sie wahrscheinlich vielleicht in der Examensvorbereitung, dann ist das für Sie vielleicht gar nicht so schwer zu verstehen, vielleicht aber auch im ersten Semester und ich darf es aber nicht ausblenden, denn wenn solche Probleme, die gewissermaßen nie so alleine in ein Rechtsgebiet passen, sondern wo man Brücken woanders hinschlagen muss, wenn alle Teilvorlesungen die mal schön ausblenden, dann führt das dazu, dass diese Rechtsprobleme einfach nie in Ihrem Studium vorkommen. Ich halte es deswegen für besser, sie im Zweifel in jeder Vorlesung zu bringen, also sie ihnen vielleicht im Sachenrecht sogar auch nochmal mit diesem Problem aufzuwarten. Ich hoffe, dass ich das sogar drin habe, ansonsten würden wir uns hiermit dagegen absichern. Denn lieber haben sie es dann zweimal gehört, als sie haben es keinmal gehört. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was Sie, glaube ich, standardmäßig in der Erstsemesterklausur erwarten müssen. Es ist zugleich etwas, was gut aufgehoben ist in Ihren BGB-AT-Folien. Denn wenn Sie sich solide auf ein Staatsexamen vorbereiten, werden Sie auch im zweiten, dritten und vierten Semester immer mal wieder durch die BGB-AT-Folien durchblättern und werden schauen, ob Sie das tatsächlich noch auf dem Schirm haben. Und wenn dann irgendwann das sachenrechtliche Know-how dazukommt, dann glaube ich, ist es auch einfach, den 366 hier mit dieser Möchtegern-Analogie einzuordnen. Klammer, HGB-Klammer zu, möchte ich sagen. Wir waren ausgegangen von den Fällen, wo eine tatsächliche Vertretungsmacht nicht da ist. Und jetzt gibt es so ähnlich, relativ verwandt damit, noch ein zweites Problem, das in die letzte Einheit nicht mehr reinpasste und bei dem ich Sie bitte, hier nochmal die Ohren zu spitzen, nämlich den sogenannten Missbrauch der Vertretungsmacht. Was ist ein Missbrauch der Vertretungsmacht? Das möchte ich Ihnen mal aufmalen. Das finden Sie nicht überall gut erklärt und ich habe irgendwann mal versucht, dafür ein Pfeilschema zu entwickeln und war damit so selbst ganz glücklich. Mal schauen, ob ich das jetzt hier nochmal hinbekomme. Sie haben bei einem Missbrauch der Vertretungsmacht regelmäßig sowohl eine Innenvollmacht als auch eine Außenvollmacht. Ich überlege, welche Farben ich dafür nehme. Irgendwelche unverfänglichen. Also nehmen wir mal Mischfarben. Irgendwie so ein Olivgrün. Das ist die Innenvollmacht. Eine frische andere Farbe. Ein P. Pink geht immer. Das ist die Außenvollmacht. Und jetzt müssen wir uns noch anschauen, was denn unsere Vertretungsperson so tut. Nehmen wir mal ein frisches Türkis oder Petrolblau, meine heimliche Lieblingsfarbe. Ich schreibe nur dahinter tun. Jetzt sagen Sie, wie kann das jetzt die absolute Mördererklärung von einem Missbrauch der Vertretungsmacht sein? Dieses Bild ist aus sich heraus nicht verständlich. Aber vielleicht bleibt es Ihnen trotzdem in Erinnerung, wenn ich Ihnen sage, was ich damit möchte. Ich habe Ihnen links auch aufgeschrieben, bei einem Missbrauch der Vertretungsmacht, dieses Problem kommt immer nur dann vor, wenn wir eine Innenvollmacht und eine Außenvollmacht haben und wenn eine Diskrepanz zwischen beiden besteht. Wenn ich eine kleine Innenvollmacht und eine große, von mir jetzt also entsprechend breit gezeichnete Außenvollmacht habe. Und wenn jetzt unser Vertreter da draußen, der sich überlegt, was mache ich, der schaut nicht, was er im Innenverhältnis darf, sondern der schaut, was er im Außenverhältnis kann. Und dann nutzt er gewissermaßen die große Vollmacht, um große Werke zu vollbringen. Das bedeutet gleichzeitig, er überschreitet die Grenzen der Innenvollmacht. Wenn Sie das Tun des Vertreters, die Größe des Vertrages, den er da schließt, wenn Sie das vergleichen mit der roten Außenvollmacht, die ja auch im Zweifel die Geschäftspartnerin sehen kann, dann werden Sie sagen, ja, das passt irgendwie zueinander. Wenn Sie aber den türkisen Pfeil vergleichen mit dem grünlichen Pfeil zur Innenvollmacht, dann werden Sie sagen, hoppla, dieser Vertreter hat mehr gemacht, als er eigentlich im Innenverhältnis besprochen war, das tun durfte. Und es gibt eine Parademöglichkeit, wie man das in dem Fall bilden kann. Man muss sich nämlich einfach vor allen Dingen überlegen, wie kriegt man eine große Außenvollmacht hin? Und eine große Außenvollmacht ist insbesondere eine Prokura. So, da kommen wir auf das zurück, was ich Ihnen vollmundig angekündigt habe, nicht nur bei der Wiederholung jetzt am Anfang dieser Einheit, sondern auch schon in der vorletzten Einheit oder in der letzten Einheit, dass Sie die Prokura irgendwann nochmal gebrauchen werden. Ich male Ihnen das auch jetzt nochmal hier in einer Skizze auf. Das ist jetzt weniger schwierig zu verstehen und auch für mich zu malen, als das, was wir eben hatten beim Thema 366 analog. Wir haben wieder die klassische Situation, dass wir überlegen, ob zwischen A und B ein 433 zustande kommt. Zum Beispiel und natürlich auch eine andere Art von Vertrag. Ich nehme nur der Einfachheit halber immer den Kaufvertrag. So, jetzt haben wir eine Vollmacht im Verhältnis zu V, die ist schwach, ja. Wir haben aber zugleich eine andere Vollmacht, die ist groß, die zeichne ich jetzt mal, ist jetzt die Frage, wo ich die Prokura reinzeichne, um aber deutlich zu machen, dass B von dieser Prokura weiß, zeichne ich die doch mal hier hin, ja, in Richtung B. Ich könnte sie auch in die ganze Welt gewissermaßen 360 Grad rumzeichnen. Das ist also die Prokura. Und warum ist das eine große Vollmacht, die Prokura? Na, denken Sie nochmal an den 49 HGB. Wer Prokurist ist, der darf alles tun. Ja? Sogar klagen oder gewissermaßen Gerichtsgeschäfte managen, aber auch richtig große Deals abschließen, irgendwo im Millionenwert. Das gibt der 49 HGB mal im Grundsatz alles frei. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Gesellschafter einer Firma sind, für die Sie einen Prokuristin bestellt haben, dann werden Sie vielleicht sagen, der 49 HGB, der ist mir ein bisschen zu groß. Im Innenverhältnis muss ich meiner Prokuristin sagen, ich möchte deine Prokura gerne, dass du die nicht, wer weiß wie, ausnutzt, sondern zum Beispiel bitte keine Verträge im Wert von über 1 Million Euro ohne Rücksprache mit uns, den Gesellschaftern, abschließt. Das wäre eine typische im Innenverhältnis erfolgende Beschränkung der Prokura, die aber nach außen nicht sichtbar ist. Im Handelsregister, wo die Prokura drinsteht, steht nur, Person P oder in meinem Bild Person V hat Prokura. Das heißt, der Rechtsverkehr da draußen, potenzielle Geschäftspartner, die ins Handelsregister reinschauen, das machen die manchmal, die sehen nur, V darf alles. Die sehen aber nicht diese Beschränkung im Innenverhältnis. Schauen Sie oft als Beispiel, was ich in der oberen Hälfte der Folie reingebracht habe. Eine Prokuristin ist vertraglich untersagt, also aus ihrem Arbeitsvertrag oder aus ihrem Anstellungsvertrag heraus, Verträge mit einem Volumen von über 10.000 Euro zu schließen. Ja, da sind wir gar nicht bei der Million, sondern schon relativ weit unten, ist vielleicht nur ein kleines Unternehmen. Und da haben wir eben das, was ich oben mit den Pfeilen angedeutet habe, nämlich kleine Innenvollmacht, krasse Begrenzung im Innenverhältnis, aber nach außen darf die gewissermaßen alles. Und einen solchen Missbrauch der Vertretungsmacht gibt es jetzt dann, wenn jemand hingeht und die Grenzen der Innenvollmacht überschreitet. Also bleiben wir bei dem Beispiel, das ich da hingeschrieben habe. Die darf keine Verträge über 10.000 Euro schließen und jetzt kauft sie irgendwas für 1 Million. Die Prokura reicht dafür aus. Das ist das Problem. Deswegen B sieht nur die Prokura, der lässt sich jetzt darauf ein. Und V, was macht die? Die weiß natürlich, da können wir eigentlich den Teufelsdreizack direkt wieder hinmalen. Die weiß in der Regel, was sie tut. Das heißt, sie ist das Teufelchen. Könnten wir hier zur Feier des Tages noch Hörner anmalen. Auch wenn das wie zu Weihnachtszeiten wie ein Rentiergeweih ausschaut. So. Was ist jetzt der Unterschied zu der Situation 177, 179, die wir eben hatten? Beim 177, 179 hatten wir gesagt, Vertreter ohne Vertretungsmacht, da müssen wir A schützen. Warum? Weil A niemals eine solche Vertretungsmacht erteilt hat. Hier hingegen, bei dem Missbrauch der Vertretungsmacht, hat A im Außenverhältnis eine große Vertretungsmacht erteilt. Das bedeutet, den Heiligenschein in dieser Situation, den haben wir normalerweise gerade nicht bei A, sondern bei B. Das heißt, während in der Situation bei der Vertretung ohne Vertretungsmacht zuvörderst A schutzwürdig war und dann erst B, sagen wir jetzt hier, ist erst einmal B schutzwürdig und der A, naja, dann vielleicht so nachrangig. Aber was sucht er sich auch eine Prokuristin aus, die da halt Amok läuft? Ja, da muss A schon auch ein bisschen selbst schauen. Wer Prokura ins Handelsregister eintragen lässt, der zeigt auch, ich vertraue diesen Leuten. Und wenn diese Leute für mich Unsinn anstellen, dann ist das erst einmal mein des A-Problem. Das heißt in der Rechtsfolge, das, was in dem zweiten Hauptbulletpoint bei mir steht, das steht ein bisschen unscheinbar, weil da noch so vieles folgt. Ich möchte es aber sehr deutlich unterstreichen. Es kommt im Grundsatz ein Vertrag zwischen dem Vertreten und dem Dritten zustande. Ja? Also grundsätzlich plus dieser Vertrag zwischen A und B. Also wenn ich eine große Vollmacht rausgebe und nach innen das beschränke, dann ist es mein Problem aus der Rolle des A heraus. Es gibt, und das müssen Sie tatsächlich an dieser Stelle auch auswendig lernen, das steht so nicht im Gesetz drin. Es gibt zwei wesentliche Ausnahmen, die von der Literatur anerkannt sind und von der Rechtsprechung mitgeprägt wurden. Diese beiden Ausnahmen, die tragen auch zwei Worte, die Sie unbedingt als solche dafür benutzen müssen und kennen sollten, nämlich Kollusion und Evidenz. In diesen Situationen kommt kein Vertrag zwischen A und B zustande. Warum? Weil in dieser Situation, bei Kollusion und Evidenz, das sind die Situationen, wo tatsächlich auch unser B ein kleines Teufelchen ist. Also da, für diese Situation, ich mag seinen Heiligenschein an sich jetzt eigentlich nicht verändern, aber es gibt eben diese Situation, die jetzt von mir die rote Farbe bekommen, wo dann tatsächlich auch der B ein Teufelchen ist. Schauen wir sie uns nacheinander an. Erster Punkt, Kollusion. Ich bin sehr vorsichtig dabei, inzwischen Latein mit Ihnen zu sprechen. Manche lateinischen Begriffe muss ich erklären, weil sie dazugehören. Wir Lehrenden, jedenfalls ist das bei uns an der BSP in Berlin so, sehen eigentlich in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung dahin, dass früher vielleicht 20-30% der Leute irgendwann mal Latein gehabt haben in der Schule und jetzt inzwischen kommen Jahrgänge, denen Sie wahrscheinlich auch angehören, bei denen einfach kein Latein mehr hatten. Und dann trotzdem müssen wir als Lehrende halt berichten davon, dass es bestimmte lateinische Begriffe gibt, Und die muss man halt irgendwie verwenden und da sollte man, ich erkläre dann meistens auch als jemand, der lange Jahre Latein hatte, erkläre auch, wie sie halt zu verstehen sind. Und ich denke, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn man nie Latein hatte, aber da sie sicherlich mal abgefragt werden könnten, jedenfalls denke ich, man muss sie trotzdem auch in den nächsten Jahren immer noch wissen in juristischen Prüfungen. Mir ist dabei übrigens ein Fehler passiert und jemand aus ihrem Kreis hat mich dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht. Sie erinnern sich hoffentlich noch an den Begriff der Essentialia Negotii. Wenn nicht, kleine Wiederholung. Essentialia, das sind die wichtigen Dinge, Negotii des Vertrages. Kann man sich vielleicht sogar aus dem Deutschen noch so halbwegs ableiten, weil das Deutsche dann auch mit dem Lateinischen was zu tun hat. Also das, die wichtigen Sachen im Vertrag. Und ich hatte in irgendeiner Einheit mal aus diesem Pluralbegriff Essentialia den Singularbegriff gesucht und ihnen einen genannt, um einen bestimmten Aspekt zu nennen, der essentiell ist für einen Vertrag. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich das bezogen habe. Und ich hatte gesprochen von einem Essentialium Negotii, weil ich glaubte, dass das A im lateinischen Plural tatsächlich dann auch einen Rückschluss erlaube auf den Singular mit einem Um. Das ist das Standardneutrum im Lateinischen. Aber da lag ich falsch, wie mir einer von Ihnen tatsächlich zutreffenderweise gesagt hatte. Bei Essentialia Negotii, wenn Sie tatsächlich den Singular verwenden wollen, dann müssen Sie Essentialie Negotii sagen. Also damit war auch ich als langjähriger Lateiner dann überfordert und bitte da Sie um Nachsicht. Wenn Sie interessiert sind, mehr über Latein zu lernen, dann googeln Sie mal irgendwie Latein für Juristen. Da hatte dieser Kommilitone das tatsächlich auch aufgeschnappt und haben Sie jetzt bei mir dann immerhin auch nachträglich gelernt, was ich dann auch mitlernen durfte, wie es mit dem Singular von Essentialia ist, den man allerdings meistens auch nicht verwendet. So, aber jetzt hier zurück zu dem Latein, dass wir hier für den Missbrauch der Vertretungsmacht brauchen. Kollusion. Ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig. Aus der Situation heraus meine ich, dass der Begriff Kollusion vielleicht stammen könnte von Con steht für zusammen und Lusion klingt für mich nach ludere, wahrscheinlich spielen. Also es ist ein Zusammenspiel oder ein Zusammenwirken zwischen zwei Personen. Wo findet die Kollusion statt? Zwischen Vertretem und Drittem, also es wäre hier V und B, zum Nachteil des Vertretenen. Sagen Sie nicht Kollision, das ist jetzt also kein Fehler von mir, sondern das heißt tatsächlich Kollusion und das käme blöd, wenn Sie es falsch nennen würden. Wenn also B und V sich zusammentun, wenn B und V miteinander beim Bier ausmachen. Ja, der V, der hat doch so eine Riesenvollmacht als Prokurist. Und B sieht das und sagt, komm, wir schließen jetzt einfach ein Geschäft ab und irgendwie V, du bekommst Provision, dass du das hier mitmachst und B hat einen super guten Deal damit gemacht. Dann wäre das gewissermaßen ein Vertrag, den sie schlössen, zum Nachteil eines Dritten. Dann wäre der A super heilig und die anderen beiden super böse. Die würden ganz absichtlich gewissermaßen diese Prokura missbrauchen. Eine Unrechtsvereinbarung wäre, das würden wahrscheinlich die Strafrechtler dazu sagen. Und dann müsste man den A supermäßig schützen. Das würde dann bedeuten, dann müssten wir von dem Grundsatz abgehen, dass wir zwischen A und B einen Vertrag zustande bringen und müssten sagen, ein solches Geschäft, eine solche gewissermaßen die sehenden Auges, die Innenvollmacht missachtende Vertragsanbahnung zwischen V und B, die ist sittenwidrig und damit ist sie nichtig nach § 138 Absatz 1. Das würden jedenfalls die allermeisten so sehen. Es gibt ganz Einzelne, die sagen, nö, in diesen Fällen machen wir keine Ausnahme von dem Grundsatz, sondern sagen, der Vertrag als solcher ist wirksam, aber der arme A, der bekommt einen Schadensersatz aus 826 BGB. 826 BGB ist eine Norm aus dem Deliktsrecht, lernen Sie später kennen, für die ganz bösen Sachen, also beim Abgasskandal, da war das eine ganz große Nummer, auch vorsätzliche sittenwidrige Schädigung steht da drüber, kann man machen, aus meiner Sicht ist es aber sauberer, schon den A hier aus dem Vertrag rauszuhalten, weil B null schützenswert ist in dieser Situation. Kollusion heißt sie. Zweite Ausnahme von dem Grundsatz, dass zwischen A und B ein Vertrag zustande kommt, ist die sogenannte Evidenz. Dieses Wort haben wir schon ab und an mal benutzt, glaube ich. Evidenz heißt, dass es evident, nachweislich oder wie würde man sagen, es ist sichtbar, es ist klar sichtbar für B, welches Spiel hier gespielt wird. Also weniger krass als die Kollusion, keine krasse Unrechtsvereinbarung zwischen den beiden, aber B hat sehr wohl erkannt, dass er hier eine Prokuristin vor sich hatte, die aber niemals nach dem, was da passiert, das tun dürfte, dieses Geschäft tatsächlich durchziehen dürfte, dass sie damit B anbahnt. Und wenn das so ist, dann sagt man, wenn es dann um die Frage geht, ob zwischen A und B ein Vertrag zustande gekommen ist, dann gehen wir auch da erstmal wieder aus von dem Grundsatz, dass der Vertrag zustande gekommen sein könnte, aber der Vertragspartner, das schreibe ich in diesem Fall nochmal dazu, das wäre der B oder die B, darf sich nach 242 BGB nicht auf die Vertretungsmacht berufen. Also er darf gewissermaßen von sich aus den Vertrag nicht durchziehen. Das dürfte nur der A, wenn er diesen Vertrag tatsächlich haben möchte. Das ist die andere Kehrseite, die steht bei mir ganz unten auf der Folie. Der Vertretene, in unserem Fall A, hat analog 177, weil es so ähnlich ist, sein Wahlrecht, ob er den Vertrag genehmigen oder scheitern lassen möchte. Das würden die meisten, die allermeisten jedenfalls, zu dieser Konstellation sagen. Steht so nicht im Gesetz drin, müssten Sie gewissermaßen auswendig lernen, also auf ein, zwei Karteikarten sich mal draufschreiben, ist auch zugleich, muss ich Ihnen sagen, ein Thema, das sehr, sehr häufig geprüft wird, auch schon in Erstsemesterklausuren. Es ist eine schwierige Klausur, aber es ist eines der Hauptprobleme im BGB AT und deswegen sollten sich diese Konstellationen ebenso das Thema Vertretung ohne Vertretungsmacht sehr, sehr genau anschauen. Ich möchte fast sagen, es bleibt kompliziert nach diesem Thema. Aber danach sind wir auch fast schon durch mit den komplizierten Themen. Aber dazu sage ich am Ende dieser Einheit noch etwas. Egal, welche Zeit am Tag ist, ob morgens um 8, weil Sie schon um 7 angefangen haben, oder abends um 10, weil Sie erst um 21 Uhr beginnen, so eine richtig produktive Phase zu haben, schauen Sie mal, ob Ihre Kaffeemaschine noch heiß ist. Und gehen Sie nochmal mit mir in die letzte halbe Stunde dieser Einheit. Wir schließen das Thema Missbrauch der Vertretungsmacht ab und ich möchte nochmal auf ein weiteres Sonderthema eingehen. Wir sind bisher von einem statischen Bild ausgegangen. Wir haben uns überlegt, ist Vertretungsmacht da oder ist sie nicht da? In welchem Umfang ist sie da und welche Rechtsfolgen erwachsen daraus? Nun kennen Sie allerdings aus früheren Einheiten dieser Vorlesung schon die Situation, dass man sagt, die Ist-Lage ist die und die, aber ich kann die vielleicht von mir aus noch verändern, weil irgendwas bei der Anbahnung dieses Geschäftes falsch gelaufen ist. Sie ahnen schon, jetzt geht es um das Thema Anfechtung insbesondere. Sie kennen das schon aus der Anfechtung eines normal zwischen A und B oder X und Y geschlossenen Vertrages, wenn da einer von den beiden irgendwie einem Willensmangel aufgesessen ist, also sich geirrt hat oder vielleicht sogar durch Täuschung tatsächlich zu einem Irrtum geführt wurde, dann kann der oder die sich aus dem Geschäft lösen, nach 119 insbesondere, 123 BGB, kann anfechten, dann ist der Vertrag weg, 142 BGB, Sie erinnern sich. Und ich als Anfechtender, dessen Willensbildung geschützt wurde, der sich geirrt hat, muss aber nach 122 BGB den Schaden ersetzen, der meiner Vertragspartnerin dadurch entstanden ist, dass sie auf die Gültigkeit des Geschäfts vertraut hatte, das negative Interesse. Sie erinnern sich, 122 ist eine Anspruchsgrundlage für die potenzielle Vertragspartnerin, der Vertrag dann im Nachhinein durch meine Anfechtung aus der Hand geschlagen wird. Sie erinnern sich, wenn ich das gemacht habe, mich auf ein solches Anfechtungsrecht berufen habe, dann waren das Willensmängel, wie wir es genannt haben. Da war in meiner Willensbildung irgendetwas schiefgelaufen. Und solche Fälle von Willensmängeln können wir jetzt natürlich auch bilden bei der Stellvertretung. Das kann auch in verschiedene Richtungen gehen. Es gibt nämlich mehrere Personen, die sich geirrt haben können. Es ist nicht so kompliziert, deswegen braucht man das nicht explizit behandeln. Das Thema, wenn B sich geirrt hat, ja, weil der hat halt eine normalen Vertragserklärung abgegeben, wenn auch gegenüber einem Vertreter. Und wenn der sich geirrt hat, kann der das Geschäft anfechten. Aber wie ist es, wenn A oder V sich geirrt haben? Wessen Irrtum ist überhaupt relevant? Eine Vorschrift dazu haben wir schon einmal im Vorgriff angeschaut, aber wir müssen sie uns jetzt nochmal genau anschauen. Auch da hüllt der stete Tropfen den Stein, nämlich der 166. Jetzt habe ich hier nochmal es gewagt, Ihnen eine kleine Grafik aufzulegen und wir sprechen sie erstmal durch und dann kommt noch ein bisschen an Textfolien, wo ich das mit Ihnen auch an kleinen Fältchen nochmal durchspielen möchte. Schauen wir erstmal in die Vorschrift rein. Es ist an der Stelle immerhin nur eine Vorschrift, die wir uns nacheinander mal anschauen. 166 Absatz 1. Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder die Kenntnis oder Kennen müssen gewisse Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern dieses Vertreters in Betracht. Wir hatten bisher schon so ganz grob gesagt, man kann das erklären, dass hier jetzt der Vertreter wichtig ist und nicht die Hinterfrau, weil ja der Vertreter eine eigene Willenserklärung abgibt. Und wenn es um die Willensbildung geht, dann kommt es also auf die Vertreterperson an. Der ist ja eben nicht nur Bote. Wenn er Bote wäre und kein Vertreter, dann wäre klar, käme es auf die Hinterperson an. Jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Da sehen wir in dem 166.1 zunächst mal eine Unterteilung. Da ist nicht nur von Willensmängeln, erste Alternative, die Rede, sondern auch vom Kenntnis oder Kennen müssen bestimmter Umstände. Das sind Wissensmängel, so kann man die nennen. Das ist etwas, was uns jetzt eigentlich in BGB AT nicht so umtreibt, aber weil diese Vorschrift hier eine Rolle spielt und weil sie die später im Sachenrecht dann irgendwie wieder brauchen, möchte ich es an der Stelle schon mal erklären. Ein bisschen haben wir sogar gerade schon vorgearbeitet, als ich Ihnen beim 366 erläutert habe, dass man in bestimmten Situationen im Sachenrecht Eigentum auch erwerben kann, wenn einem gar nicht die wahre Eigentümerin gegenübersteht, sondern irgendeine Dritte. Vielleicht nicht gerade von einer Diebin, aber wenn die Eigentümerin den Gegenstand vermietet hat und ich von der Mieterin kaufe und ich denke, nicht kaufe, sondern erwerbe, das ist gewissermaßen die Eigentumssprache des Sachenrechts, und ich denke, die Mieterin ist die tatsächliche Eigentümerin, dann kann ich grundsätzlich tatsächlich das Eigentum erwerben. Und die Vermieterin, die wahre Eigentümerin ist, ist die Gelackmeierte. Schwierig bei einer Wohnung, ja, wegen Grundbuch und so weiter, machen sie im Sachenrecht, aber wenn es ein beweglicher Gegenstand ist, der da gemietet wurde, ist es durchaus möglich. Und das geht aber natürlich nur dann, wenn ich als Erwerber gutgläubig bin. Das heißt, wenn ich tatsächlich auch denke, dass die Mieterin Eigentümerin dieses gemieteten Gegenstands ist. Wenn ich tatsächlich besseres Wissen habe und weiß, dass da tatsächlich jemand anders Eigentümer ist, dann kann ich natürlich nicht, wie wir im Sachenrecht sagen, gutgläubig erwerben. Das heißt, es kommt auf mein Wissen an. Was weiß ich über die wahre Eigentumslage? Und so komme ich zum Begriff des Wissensmangels, insbesondere über so sachenrechtliche Fälle. Wenn da nicht ich selbst erworben habe oder diese Eigentumsübertragung an mich gegangen ist, sondern ich eine Vertreterin vorgeschickt habe. Was ist dann, wenn ich als Hinterperson gewusst habe, dass die eigentliche Eigentümerin die Vermieterin ist, aber die Vertretungsperson ganz unschuldig, die da vor mir stand, das Eigentum entgegengenommen hat und gedacht hat, die Mieterin ist die wahre Eigentümerin. Ja, da sehen Sie, es kann auch in so Vertretungskonstellationen nicht nur um Willensmängel gehen, sondern auch um Wissensmängel gehen. Für die Zwecke unserer Vorlesung können wir die Wissensmängel im Wesentlichen beiseite lassen. Sie sehen sowieso beim 166 Absatz 1 im Grundsatz wird das gleich behandelt mit Willensmängeln und die Grundentscheidung des 166 Absatz 1 ist, wir schauen auf den Agenten und nicht auf den Prinzipal. Das ist jetzt nochmal eine neue Sprache, die kommt eher so aus dem Ökonomischen. Wie ich könnte auch sagen, man könnte es Ihnen auch dahin schreiben, damit das nicht irgendwie falsch rüberkommt. Der Agent ist der Vertreter und Prinzipal ist der Hintermann oder die Hinterfrau. Das ist einfach eine andere Terminologie. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt hier gemalt habe. So, der 166 Absatz 1 sagt aber eigene Willenserklärung. Da kommt es einfach auf die Willensbildung der vorne stehenden Person, der Vertreterin an. Deswegen, egal ob Willensmangel oder Wissensmangel, wir schauen nur auf die Person, die da vorne steht. Jetzt lesen wir im 166 Absatz 2. Das ist eine Ausnahme davon, von diesem Grundsatz. Nämlich, nehmen wir an, wir haben eine durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht, also eine Vollmacht. Und jetzt hat unser Vertreter zwar eine eigene Willenserklärung abgegeben, aber hat nach bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt. Das heißt, fast schon war die Meinungsbildung so eine gemeinsame. Ein Stück davon wurde vorgegeben von hinten und den letzten Rest ist unsere Vertreterin vorne gegangen. Dann sagt es der 166 Absatz 2, in Ansehung von Umständen, die der Hintermann kannte, kann er sich nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Da sind wir jetzt in meiner Darstellung bei Wissensmängeln. Und da ist tatsächlich jetzt mal ausnahmsweise in den Fällen des 166 Absatz 2, wir sind jetzt rechts unten, nicht der Agent entscheidend, sondern da müssen wir auf den Prinzipal, auf den Hintermann schauen. Denn wenn der, oder soweit muss man sagen, soweit der die Entscheidung vorgegeben hat, ist natürlich auch seine Vorentscheidungsbildung und damit auch sein Wissen maßgeblich. Ist, glaube ich, auch klar. Wenn also nicht volle Entscheidung vorne, sondern Teilentscheidung hinten, da muss auch für bestimmte Wissensumstände hinten relevant sein und nicht die Person, die vorne gestanden ist. Und die große Frage ist jetzt, wie läuft das eigentlich in dieser Situation rechts oben? Wie läuft es eigentlich, wenn wir eine solche Teilvorentscheidung von der Hinterperson haben? Und dann haben wir einen Willensmangel, den man womöglich nutzen könnte, wie das bei Willensmängeln so ist, um den Vertrag anzufechten. Schauen wir dann auch, weil gewissermaßen hinten eine Entscheidung falsch gelaufen ist, schauen wir dann auch insoweit nur auf den Hintermann? Oder wenn nur vorne eine Entscheidung falsch gelaufen ist, aber der Hintermann hatte keinen Willensmangel, schauen wir dann nur auf den Hintermann? Oder können wir da 166.2, der eben nur von Wissens- und nicht von Willensmängeln spricht, analog auch auf Willensmängel anwenden? Das ist nur mal die Struktur des Problems. Und jetzt gehe ich mit Ihnen aber direkt schon in die nächste Folie. Da kommt das nämlich dann konkret in einen Fall übertragen. Zunächst muss ich dazu sagen, was betrachten wir hier? Wir haben ja, das male ich Ihnen an der Stelle auf, wieder die längst bekannte Dreierkonstellation zwischen A und B und V. Wir haben das angebahnte Geschäft unten, 433 Fragezeichen. Und wir haben hier eine Vollmacht, zum Beispiel im Innenverhältnis, kann aber auch kundgegeben sein, das Außenverhältnis spielt an dieser Stelle keine Rolle. Und jetzt gibt es grundsätzlich mal zwei Anfechtungsrichtungen. Wenn A mit dem Geschäft, das sich da angebahnt hat, nicht zufrieden ist. Vielleicht sollte ich, um das Bild doch etwas klarer zu machen, das Fragezeichen hier wegnehmen und unten erstmal das Geschäft tatsächlich auch durchziehen und komplett malen. Denn wir gehen zunächst einmal davon aus, dass das zustande gekommen ist in einer normalen Stellvertretung. Und jetzt überlegen wir uns aber, was passiert, wenn jetzt auf Seiten von A und V Willensmängel passiert sind. Dann gibt es zwei Dinge, die A, sage ich schon mal, tun kann, nämlich eine Anfechtung kann an der Stelle entweder auf die Vollmacht zielen oder sie kann auf das Hauptgeschäft zielen. Für uns erstmal sachnäher ist eigentlich das Hauptgeschäft, denn Sie kennen das ja aus der früheren Einheit schon, wo wir gar keine Vertretungsperson beteiligt haben, dass A und B miteinander ein Geschäft geschlossen haben und wenn A einen Willensmangel hat, dann ficht halt A dieses Hauptgeschäft an. Da haben wir ja nichts früher in den früheren Einheiten gehabt mit Vollmacht. Das bedeutet, ich bemühe mich, wenn ich so die Überschrift das Hauptgeschäft anfechte, das wäre jetzt unschön gezeichnet, wenn ich das Hauptgeschäft anfechte, dann bemühe ich mich an der Stelle, wie ich es jetzt rechts in der Grafik markiere, also zwischen in dem Kaufvertrag von A und B, den 142.1 reinzuhauen. Das ist die Rechtsfolgenvorschrift für die Anfechtung. Wann also, muss ich mich fragen, kann A das Geschäft mit B, das eigentlich durch die Vertretung zustande gekommen ist, vielleicht aufgrund von eines Willensmangels zu Fall bringen? Wer muss sich da geirrt haben? Kommt es auf A oder auf V an? Jetzt bespreche ich mit Ihnen diese Folie so, wie sie auch textlich dort niedergelegt ist, mal von oben nach unten. Der Grundsatz, den haben wir uns ja eben schon angeschaut. Wir sagen im Grundsatz 166 Absatz 1, V hat eine eigene Willenserklärung abgegeben, also wenn V einem Willensmangel erlegen ist, dann ist das auch ein tauglicher Anfechtungsgrund. Denn V gibt ja die Willenserklärung ab für A, sagt der 166 Absatz 1. Das ist, glaube ich, noch relativ einsichtig und leicht. Gleichwohl, ein Beispiel macht es noch etwas illustrativer. Stellen Sie sich vor, unsere V hat versehentlich für den E-Scooter, den sie für A kaufen, E-Scooter sagt man, glaube ich, den sie für A kaufen sollte, hat V versehentlich nicht 1.000, sondern 10.000 Euro angeboten. Einfach eine Null zu viel. Gehen Sie mal gedanklich zurück. Was bedeutet das mit Blick auf den 119? Inhalts-, Erklärungsirrtum, Absatz 1, Alternative 1 oder 2. Sie erinnern sich, Erklärungsirrtum war die kleine Merkhilfe. Verklärungsirrtum, greifen, verschreiben, das sind die Fälle des Erklärungsirrtums. Hier hat sich ja offenbar unsere V verschrieben. Ja, sie hat irgendwie in ihrem Papierdokument, das sie da bei B als Angebot eingereicht hat, eine 0 zu viel angegeben oder in einer E-Mail, die sie geschrieben hat, eine 0 zu viel reingeschrieben. Das ist ein klassischer Erklärungsirrtum. Jetzt ist die Frage, kann ein solcher Irrtum A berechtigen, das Geschäft mit B anzufechten? Dann sagen wir ja, wegen 166 Absatz 1. Weil 166 Absatz 1, jetzt könnten wir sogar noch genau hinschauen, welche Alternative, nämlich die Alternative 1, da geht es um Willensmängel, der sagt, es kommt auf Willensmängel der V an. Glaube ich, relativ einfach. Das heißt, da kriegen wir so eine Anfechtung hin. Dann geht der rote Blitz mit dem 142 Absatz 1 durch. Sonderfall derjenige, der in der Tabelle, die ich Ihnen nochmal hier aufrufe, rechts stand. Kriegen wir das? Was wäre so eine Konstellation, wo wir über 166 Absatz 2 nachdenken? Da hatten wir gesagt, 166.2 sind Konstellationen, wo die Entscheidung schon teilweise von A vorgegeben war. Mein Beispiel, unsere Vertreterin soll ein Gemälde kaufen für A. Und unsere Vertreterin V ahnte, dass das gekaufte Gemälde eine Kopie sein könnte. Ja, das heißt, an sich hätte sie jetzt gedacht, oh, ob ich das tatsächlich kaufen sollte. Hätte sie vielleicht nochmal Rücksprache gehalten. Aber wir haben eine Anweisung, das ist ja die Konstellation des 166 Absatz 2. Die vertretene Person A hatte unsere Vertreterin V vorher angewiesen, beim Vertragsschluss nicht so krittelig aufzutreten, um gewissermaßen die Reputation von A nicht zu verschleißen, damit es nicht nachher heißt, ja, der A hat so eine V vorgeschickt, die hat da so rumgemäkelt und dann wollte B dann lieber das Geschäft doch gar nicht abschließen. Also V weiß, sie darf jetzt nicht so viele Fragen stellen, sondern sie soll einfach kaufen und da nicht zu misstrauisch sein. Das hat A ihr vorgegeben. Jetzt könnte A im Nachhinein aber sagen, das war natürlich kein echter Irrtum nach 119 Absatz 2 der V, denn die hat ja schon geahnt, dass das Gemälde nur eine Kopie war. Aber ich als A, ich habe ihr insoweit vorgegeben, wie sie sich verhalten soll. Und ich als A war arglos, ich hatte keine Ahnung, dass es eine Kopie sein konnte und müsste es nicht insoweit auf meine Willensbildung, also auf die Willensbildung des A ankommen. Das könnte ich an sich aus dem 119 Absatz 2 ableiten, nur das Problem ist, der 166 Absatz 2, aber der 166 Absatz 2, der spricht ja eben nur von Wissensmängeln und nicht von Willensmängeln. Das bedeutet, hier wäre so ein Fall, wo ich die Analogie zu 166 Absatz 2 bräuchte. Ich habe nur ganz banal strr dahin geschrieben, ja, Sie wissen, strr steht für streitig, kann man so oder so sehen. Das wäre gewissermaßen schon der komplizierteste Fall an der Stelle. Diese Ausnahme gewissermaßen bestätigt aber nur den Grundsatz. Ja, normalerweise kommt es nicht darauf an, was A sich gedacht hat, sondern was V da als Gemäldekäufervertreterin vor sich gesehen hat und was die in ihre Willensbildung damit aufgenommen hat oder nicht. Aufpassen muss man allerdings noch beim Thema, wer darf denn nun die Anfechtung aussprechen? Eigentlich könnte man denken, dass V ja eine eigene Willenserklärung in Richtung B abgibt und wenn sie die Willenserklärung abgibt und dann vielleicht im Nachhinein erkennt, oh, das ist aber nicht so gelaufen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, dann liegt es eigentlich zunächst mal nahe zu sagen, wenn V die Willenserklärung reingegeben hat in den Rechtsverkehr, dann muss V sie auch zurückrufen können, muss V ihre eigene Willenserklärung auch anfechten können. Das macht man aber nicht so und das steht nicht im Gesetz drin, deswegen das müssen Sie bitte lernen, sondern man sagt, weil über den 164 die Rechtsfolgen der Erklärung der V A tragen muss, deswegen ist unzweifelhaft A die Person, die jetzt hier anfechten kann. Heißt also, A ist anfechtungsberechtigt. Das finden Sie im 143, wenn Sie da reinschauen, das ist die Vorschrift von den Anfechtungsgegnern und die Anfechtungserklärung, steht das nicht so sonnenklar drin. Aber Sie dürfen sich da nicht ins Boxhorn treiben lassen, jagen lassen, glaube ich, sagt man. Wenn Sie dieses Geschäft jetzt entsprechend meinem roten Pfeil beseitigen wollen, dann müssen Sie halt prüfen, erster Punkt, Sie erinnern sich an das Anfechtungsschema, erster Punkt, Anfechtungsgrund. Das ist nach 166 Absatz 1 ein Irrtum der V. Dann Erklärung ist eine Erklärung der A, nicht der V, sondern der A. Richtiger Anfechtungsgegner ist B als anderer Teil. Dann mussten sie nach Anfechtungsfrist unverzüglich, beiden Fällen des 119 und dann Rechtsfolge 142 Absatz 1, dann ist tatsächlich dieser Hauptvertrag nichtig. Eine gewisse Ausnahme, ich bin ganz unten auf die Folie draufgeschrieben. Also man kann es vielleicht mal situativ auch so verstehen, dass diese Vollmacht zwischen A und V, dass sie die V auch dazu bevollmächtigt, ihre eigene Willenserklärung wieder zurückzurufen. Das ist allerdings relativ praxisfern. Natürlich kann man Fälle dahin stricken. Dann müssten aber alle Sachverhaltsglocken auch in diese Richtung läuten. Das würde man dann aus dem Sachverhalt wohl entnehmen können. Der Grundsatz lautet, A darf anfechten, obwohl 166 Absatz 1 sagt, es ist nicht auf Willensmängel von A abzustellen, sondern auf Willensmängel von V abzustellen. Ich finde weniger schwer eigentlich als die Themen vorweg, insbesondere als den Missbrauch der Vertretungsmacht. Auch deswegen, weil man sich, meine ich, wenn man den 166 jetzt mal avisiert hat und der ist jetzt schon zum wiederholten Male gekommen, den sollten Sie jetzt eigentlich nicht mehr vergessen, wenn man dann jedenfalls die Grundfälle eigentlich ganz wunderbar mit dem Gesetz in der Hand lösen kann. Klar, eine super schwere Erstsemesterklausur kann auch mal auf den Analogie zu 166.2 abstellen, aber so ausführlich, wie ich es gemacht habe, würden Sie das, glaube ich, sogar jetzt hinbekommen. Es ist übrigens allerdings auch ein gutes Thema, wo Sie mal eine private Arbeitsgemeinschaft hernehmen können, um dieses Thema sich nochmal gegenseitig zu erklären. Vielleicht einen anderen Fall bilden als denjenigen, den ich Ihnen hier als ausgedehnten Pfad schon serviert habe. Bilden Sie nochmal einen anderen und dann wird Ihnen wieder klar, ob Sie das gut verstanden haben. Stichwort private Arbeitsgemeinschaft. Ich sage das ja ab und an mal, dass ich glaube, dass das Nonplusultra, wie man in Jura gut werden kann, weil man dann Hürden abbaut, weil man dann merkt, die anderen kochen auch nur mit Wasser und weil es irgendwie motivierter ist, wenn man nicht nur in der Vorlesung gemeinsam konsumiert, sondern auch mit anderen zusammen sich Problemen stellt. Zugleich weiß ich, es ist schwer, private Arbeitsgemeinschaften zu gründen, andere zu finden. Das ist immerhin das Thema, das ich hernehmen werde für den ersten Lifehack des neuen Jahres. Jetzt müsste ich in meinen Kalender mal reinschauen. Ich glaube, das finde ich aber so schnell. Der Mittwoch, der 7. Januar 26, abends um 20 Uhr. Kennen Sie schon mein Format Lifehack Jura, das ich seit Februar 2025 allmonatlich ungefähr anbiete zu aktuellen Jura-Themen. Das möchte ich Ihnen einfach an dieser Stelle mal so empfehlen, gerne auch weitersagen unter Kommilitoninnen und Kommilitonen. Der nächste, eben Anfang Januar, wird sich gerade mit diesem Thema beschäftigen, eine juristische Lerngruppe. Sollte man das machen? Spoiler, ja. Und wie kriegt man das hin und worüber könnte man da sprechen? Es ist ein Livestream, anders als jetzt diese voraufgezeichneten Formate. Das wird auch immer wieder angeregt bei mir und dann habe ich mal gedacht, dann nehme ich so aktuelle Themen für den Livestream rein. Das heißt, da können Sie tatsächlich auch im Livestream Fragen stellen, in den Chat reinschreiben und dann antworte ich live darauf. Das Ding wird natürlich auch nachher dauerhaft auf YouTube zur Verfügung gestellt, aber falls Sie das interessiert und Sie es bisher noch nicht gesehen haben, schauen Sie da doch gerne mal rein. So, Exkurs Ende. Anfechtung des Hauptgeschäfts war dasjenige, womit wir uns jetzt beschäftigt haben. Aber, so wie ich das anmoderiert habe, ahnen Sie, man kann auch darüber nachdenken, wie das wäre, nicht das Hauptgeschäft, also den Vertrag zwischen A und B, anzufechten, sondern es ist auch denkbar, dass ich die Vollmacht anfechte. Also mache ich hier oben meinen Strich hin. Ich male ganz schnell das Bild erneut hier hin. A und B und V. Ich male den Kaufvertrag zwischen A und B und ich mache hier eine Vollmachtserteilung hin zwischen A und V. Und jetzt sagt sich unser A, vielleicht ist bei der Willensbildung jetzt für den Vertrag nichts unmittelbar schief gelaufen, aber so wie sich das darstellt, die Vollmacht war ein Versehen. Ja, ich möchte diese Vollmacht, die ja auch nach 167 folgende rechtsgeschäftlich erteilt wird, das heißt, da habe ich auch eine Willenserklärung von mir A, die überhaupt zu dieser Vollmacht führt, da möchte ich die eigentlich auch beseitigen. Und dann fechte ich die doch an. Sie ahnen, wohin das führen könnte. Wenn die Vollmacht kippt, ja, dann kippt natürlich auch bei einer Vertretung zwischen V und eine Anbahnung zwischen V und B eines Vertrages, dann kippt natürlich auch die Vertretungsmacht, das ist die dritte Voraussetzung im Rahmen des 164 und dann kommt am Ende vielleicht sogar auch dieses Geschäft da unten nicht zustande, ja. Das könnte also so eine Art Nachspiel haben in diese Richtung, weil dann womöglich der 164 kippt und damit ist dann auf einmal der andere Vertrag auch weg. Und man ahnt schon die Frage, ob das zulässig sein sollte. Zunächst einmal zur Klarstellung, links oben aufgeführt. Denkbar wäre grundsätzlich sogar nicht die Vollmacht nur anzufechten, sondern den Vertrag, der der Vollmacht zugrunde liegt. Ja, also wenn V zum Beispiel eine Mitarbeiterin von A ist, der A eine bestimmte Art von Vollmacht erteilt hat, zum Beispiel eine aus Paragraph 54, so eine Handlungsvollmacht, 54 HGB, und jetzt fechte ich den Arbeitsvertrag mit V an, weil die mich getäuscht hat. Sie hat getäuscht über Vorstrafen oder sonst irgendwas, wo vielleicht die Frage im Bewerbungsgespräch zulässig war. Ich bin kein Arbeitsrechtler, aber ich meine, in bestimmten Fällen jemals darf man nach Vorstrafen fragen. Jetzt ist also der Arbeitsvertrag zwischen A und V ungültig, unwirksam, angefochten. Dann können wir auch darüber nachdenken, ob vielleicht auch die Vollmacht damit kippt. Stichwort 139 BGB. Kann man überlegen. 139 sagt, wenn ein Teil eines Rechtsgeschäfts weg ist, ist im Zweifel auch der Rest weg. Und dann könnte man sagen, kippt vielleicht die Vollmacht. Ist aber eher ein seltener Fall. Normalerweise wird man direkt die Vollmacht anfechten. Und dann ergibt sich eben genau das Problem, das ich geschildert habe, nämlich die Frage, ob durch das Wegziehen der Vollmacht auch letztlich der 164, damit die ganze Vertretungskonstellation und damit auch das Hauptgeschäft zwischen A und B kippt. Es wird nun nicht direkt angefochten, sondern gewissermaßen über Eck zum Kippen gebracht. An dieser Stelle unterscheidet man erstens, vor Gebrauch der Vollmacht findet die Anfechtung statt oder nach Gebrauch der Vollmacht. Also, ist V überhaupt schon für mich A aufgetreten? Wenn nicht, ist das aus Warte eines B unproblematisch, denn es gibt ja B noch gar nicht. V hat ja noch gar nichts gemacht, ja. Also wenn ich heute Vormittag eine Vollmacht erteilt habe, V ist noch gar nicht losgelaufen und jetzt fechte ich die Vollmacht an, ja, kann ich unproblematisch tun. Es ist nur praxisfern, das zu tun, denn aus 168 Satz 2 ergibt sich, da könnte ich als A auch die Vollmacht einfach widerrufen. Man kann Vollmachten widerrufen. Man braucht gar keinen Grund dazu. Das heißt, die Voraussetzung für eine Anfechtung, nämlich man braucht einen Anfechtungsgrund, muss eine Frist einhalten, richtige Anfechtungsgegner, die sind viel, viel höher, als wenn ich einfach eine Vollmacht widerrufe. Deswegen ist es praxisfern bei einer Situation, wo ich die Vollmacht zurückrufen möchte, sie ist aber noch gar nicht benutzt worden, über die Anfechtung zu gehen, dann nehme ich halt einfach den Widerruf. Also zum echten Problem wird es nur dann, wenn die Vollmacht bereits gebraucht wurde. Das bedeutet, es gibt schon einen B, der im Spiel ist und V ist mit diesem B in Kontakt getreten und hat eben da in Vertretung von A einen solchen Vertrag geschlossen. Dann gibt es Leute, die an der Stelle sagen, dann sollte die Vollmacht nicht mehr anfechtbar sein. Denn unser B ist zu schützen. Wir haben ja über alles, was wir in den letzten 2,5 Einheiten miteinander uns angeschaut haben, haben wir gemerkt, es gibt ein ganz fein ausziseliertes System mit Anschein, Duldungsvollmacht, mit 177, 179 Evidenzkollusionen rauf und runter, wie jetzt B geschützt wird, wie vielleicht auch A geschützt wird. Ja? Und wenn es im Nachhinein, nach dem Geschäft, jetzt A einfach unter Berufung auf irgendwelche Fehler im Innenverhältnis, jetzt das im Außenverhältnis zustande gekommene Geschäft wieder kippen könnte, dann wäre das unsachgemäß. Steht nur leider im Gesetz nicht drin, aber das ist eine keineswegs Mindermeinung, die das so sieht. Andere Auffassung sagt, naja, es gibt halt keine Vorschrift, aus der jetzt hervorgehen würde, dass die Vollmacht, die eben so eine einseitig erteilte Vertretungsmacht ist, dass man die nicht auch anfechten könnte. Und wenn dann Willensmangel von A ist, warum soll man dann den Schutz vor Willensmängel der 119 folgende einschränken? Also würde das bedeuten, A kann tatsächlich, wenn bei der Vollmachtserteilung was schiefgegangen ist, den roten Pfeilen auf meiner Darstellung folgend indirekt auch das Hauptgeschäft zum Kippen bringen. Aber Vorsicht, dann müsste tatsächlich A wie jeder Anfechtende auch Schadensersatz leisten. Und jetzt denkt man sich, wenn man den 122 nicht gelesen hat, naja, Schadensersatz nach 122 muss ich doch als Anfechtender A immer nur der Person zahlen, die mir gegenübersteht. Also der ich in diesem Fall die Vollmacht aus der Hand schlage, der V. Aber jetzt lesen wir den 122 nochmal. Ist eine Willenserklärung, in unserem Fall eine Vollmacht, aufgrund der 119-20 angefochten, so hat der Erklärende A wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abgegeben war, diesem oder andernfalls jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut hat. Hoppla. Da unsere Vollmacht ja nichts ist, was A gezwungen war, der V zu erteilen, haben wir hier die zweite Alternative. Das bedeutet, 122, und das ist so wichtig, dass ich Ihnen das hier auch reinmalen muss, 122 ist eben gerade ein Anspruch, nämlich wieder mal irgendeine wilde Farbe, den B, den nicht nur V gegen A haben kann, sondern den gerade auch B gegen A haben kann. Das ist also das hier, was ich hier lila unterstreiche. Das ist das, was ich rechts lila dargestellt habe. Entweder eine Auffassung sagt, wir können die Vollmacht nicht mehr nach Ausübung beseitigen. Oder ich sage, A kann sie beseitigen, muss dann aber nicht nur der Vollmachtnehmerin V, sondern gerade auch der Geschäftspartnerin B den Schaden ersetzen. Schließlich Anfechtungsgegner, wer ist das? Das ist, glaube ich, klar. Bei der Innenvollmacht natürlich die Vertreterin, bei der Außenvollmacht die Geschäftspartnerin. Ja, je nachdem, wer mein Adressat meiner Vollmachtserteilung war, dem gegenüber muss ich die Anfechtung erteilen. In diesem Bereich ist vieles streitig. Das Wichtigste an Streitigkeiten, darüber haben wir jetzt gesprochen und ich habe es Ihnen angedeutet, diese schwierige Situation sollte aber aus meiner Sicht nicht entmutigen. Sondern sie sollte sie ermutigen. Man kann da sehr, sehr vieles vertreten und wichtig ist nur, dass sie sich in solchen Mehrpersonenkonstellationen gerade bei einer Anfechtung sich die Sachen aufmalen, sich überlegen, wer ist hier der Böse? Sie können sicherlich auch in ihrer Examensklausur oder in ihrer Erstsemesterabschlussklausur mit Teufels, drei Zacken und mit Heiligenscheinen arbeiten, um sich das einfach klar zu machen und um für ihre Argumente ein Fundament zu finden. Ja, ich glaube, es bleibt fast schon nur noch der Beispielsfall. Ich muss ja selbst mal spicken, ob danach noch viel kommt. Nein, das ist tatsächlich alles. Den schaffen wir auch noch in den letzten 10 Minuten. Sarah und Thea sind Gesellschafterin der Aster Gartenbau GmbH. Allein Geschäftsführerin ist Julia. Sie managt den Einkauf, schreibt und bleicht Rechnungen und verwaltet die Konten. Wenn wir uns das aus dem Blick des Stellvertretungsrechts anschauen, können wir direkt eine Norm assoziieren. Wenn Sie die jetzt nicht assoziiert haben, ist das nicht schlimm. Ich habe sie einmal kurz erwähnt. Und nenne sie Ihnen jetzt dazu. Wenn Sie so eine GmbH haben, dann wissen Sie, GmbH gehört den Anteilseignern, das sind die Gesellschafter, lernen sie sonst noch im späteren Semester, ist aber, glaube ich, auch Allgemeinwissen außerhalb eines Jurastudiums. Und im 35 Absatz 1 steht drin, wer die Gesellschaft nach außen vertreten darf, wer also gesetzliche Vertretungsmacht hat im Sinne des 164 Absatz 1. Und das sind die Geschäftsführer und hier haben wir eine Alleingeschäftsführerin. Das heißt, das ist die Person, die nach außen sehr, sehr vieles darf. Schon seit einiger Zeit wurmt Julia, dass die GmbH Barvermögen von 500.000 Euro rumliegen hat, das so kaum Zinsen erbringt. Daher bestellt und bezahlt sie für die GmbH beim Edelmetallhändler Belussa 100 Unzen Gold zum Preis von 360.000 Euro. Das malen wir uns einfach mal auf, denn wo jetzt drei Personen im Spiel sind, ist es immer eine gute Idee, nicht mehr länger zu zögern. Wir haben die A GmbH. Das spielt aber keine Rolle. Die können Sie, ist eine juristische Person, so eine GmbH, steht in 13.1 GmbH-Gesetz, und die können Sie behandeln wie eine natürliche Person. Lernen Sie auch noch gegen Ende dieser BGB-AT-Vorlesung, aber für unsere Zwecke ist das erstmal egal. So, dann haben Sie eine Vertreterin, wie heißt die hier? Julia, ja, deswegen schreibe ich jetzt auch mal G rein, obwohl Sie wissen, das ist die Vertreterrolle. Und Sie haben wir auch schon gesagt, in diesem Verhältnis den 35.1 GmbH-Gesetz. Das ist also gewissermaßen die dicke Vertretungsvollmacht. So, jetzt haben wir noch die B. Die ist wahrscheinlich auch eine GmbH, habe ich Ihnen aber gar nicht aufgeschrieben. Und jetzt wird hier ein Geschäft angebahnt, nämlich ein Kaufvertrag über Gold. Also ein 433er. Das hat G aber eigenmächtig gemacht. Ja, die hat eine dicke Vollmacht. Nur die Frage ist, ob sie das tatsächlich auch so nutzen sollte. Die beiden Gesellschafterinnen hören davon, melden sich verärgert bei Belusa. Die Transaktion sei nicht anders erklärbar, als dass Julia und Belusa gemeinsame Sache gemacht hätten. Belusa weist das entrüstet von sich. Man könne das Geschäft aber gerne rückabwickeln, denn der Goldkurs sei inzwischen weiter stark gestiegen. Kann A den Vertrag noch aufrechterhalten, ist die Fallfrage. Was können wir vielleicht an der Stelle noch assoziieren? Wir haben einen Vertragsschluss per Stellvertretung, wir haben eine eigene Willenserklärung von G, wir haben eine Offenkundigkeit, die will natürlich handeln für die A GmbH. Sie kauft ja auch oder bezahlt ja auch von deren Konto. Und wir haben ein Problem irgendwie mit der Vertretungsmacht. Wir haben eine relativ große Vertretungsmacht in 35 Absatz 1 GmbH-Gesetz. Sie ist, wenn wir sie lesen würden, nicht eingeschränkt. Die G darf also alles tun. Und wir haben zugleich eine Situation, wo man ahnt, das würde ich vielleicht sogar selbstkritisch sagen, hätte dieser Fall noch ein bisschen, ich war wie immer so ein bisschen in Zeichennot, aber hätte noch ein bisschen klarer rauskehren können. Es gibt eine Situation, wo wir davon ausgehen dürfen, dass im Innenverhältnis zwischen A und G wahrscheinlich gesagt war, du führst bitte deine Geschäfte so und so, aber Goldtransaktionen gehören wahrscheinlich eher nicht dazu. Ja? Und wenn Sie das hinzunehmen, dass eine dicke Vollmacht nach außen war und im Innenverhältnis das wahrscheinlich nicht so gewollt war, dann jedenfalls kommen Sie in die Nähe eines Missbrauchs der Vertretungsmacht, wie wir ihn eben besprochen hatten. Wie lösen Sie das? Sie schauen sich tatsächlich erstmal an, wie sieht es aus mit dem Vertragsschluss und würden sagen, von den Voraussetzungen her ist der Vertrag eigentlich über 164 wirksam geschlossen. Aber wie schaut es aus? Kriegen wir diesen Vertrag vielleicht noch weg? Behauptet wird im Sachverhalt, dass die beiden Seiten miteinander ein böses Spiel zulasten der A GmbH getrieben hätten. Das behaupten S&T als Gesellschafterin der A GmbH, aber sie können es nicht nachweisen und B verwahrt sich dagegen. Das heißt, wenn wir jetzt mal zivilprozessual denken, würden wir sagen, B bestreitet das im Zivilprozess und das bedeutet, das ist nicht unter Beweis gestellt. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass Kollusion im Spiel war. Und wenn keine Kollusion, dann auch keine Nichtigkeit nach 138 Absatz 1 BGB. Aber wie schaut es aus? Vielleicht hatten wir einen Fall der Evidenz. Das ist ein anderer Fall von Missbrauch der Vertretungsmacht. Und ein anderer Fall der Ausnahme, wo wir sagen, es kommt vielleicht kein Vertrag zustande zwischen A und B. Sie erinnern sich, bei der Evidenz ist es so, dass das Gegenüber es eigentlich hätte sehen müssen, dass das etwas ist, was die Prinzipale, also die Vertretenden, so nicht haben wollen. Man kann an dieser Stelle sich fragen, ist das klar genug, jedenfalls im Sachverhalt beschrieben? Ja? Gibt es überhaupt eine beschränkte Innenvollmacht? Ja? Können wir allein aus der Tatsache, dass es eigentlich nicht zum normalen Geschäftsgang der GmbH gehört, können wir daraus schließen, dass die Innenvollmacht tatsächlich überzogen wurde und dass überhaupt eine Diskrepanz da ist? Oder ist im Innenverhältnis einfach gar nichts geregelt? Da müsste man sich überlegen, wenn man da abbiegen wollte und sagen würde, es gibt gar keine Innenvollmacht, ne? Wir stützen uns nur auf die Außenvollmacht, dann hätte man null Grund, überhaupt von einem geschlossenen Vertrag runterzugehen. Wenn man den Sachverhalt so versteht, dass man sagt, es gibt wahrscheinlich eine zumindest konkludente Absprache im Innenverhältnis, die da sagt, liebe Geschäftsführerin, kauf kein Gold in diesem Umfang, dann käme man eben zu diesem Problem der Evidenz. Und man könnte zumindest sich mit guten Gründen dafür entscheiden, zu sagen, das muss eigentlich einer Goldhändlerin klar sein, dass eine Gartenbau GmbH hier nicht allein über die Geschäftsführerin im normalen Geschäftsgang so viel Gold kauft. Dann hätten wir einen Fall der Evidenz. Und bei der Evidenz hatten wir gesagt, würde man es überwiegend so lösen, dass man sagt, die B darf sich nach 242 nicht auf die Vertretungsmacht berufen. Das heißt, sie darf nicht die A gegen ihren Willen am Vertrag festhalten. Aber die A, die hat ein Wahlrecht. Sie kann sogar diesen Vertrag zustande kommen lassen. Sie kann aber auch wählen, dass dieser Vertrag nicht gelten soll. Und hier haben wir ja nun nach dem Sachverhalt gerade die Situation, dass die A sich im Nachhinein, bevor sie noch ihr Wahlrecht ausgeübt hat, dann doch sieht, oh, der Goldkurs ist gestiegen, ich möchte das Geschäft doch geltend haben. Das heißt, letztlich egal, ob wir einen Missbrauch der Vertretungsmacht annehmen oder nicht, würden wir hier sagen, letzten Endes ist der Vertrag gültig. Also auch wenn da die Vertreterin Julia sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, würde man am Ende sagen, der Goldkauf ist gewissermaßen mit viel Schwein für die Gesellschafterinnen, die das eigentlich nicht wollten, zugunsten der GmbH gelaufen. Vertrag wäre dann also wirksam. Soweit sind wir gekommen im heutigen Termin. Die 90 Minuten sind auch fast rum, also schauen wir nochmal kurz durch, was wir gemeinsam gemacht haben. Wir haben begonnen. Nach der Wiederholung der Vertreterin ohne Vertretungsmacht mit der Sondervorschrift des 366. Wir hatten gesehen, das ist eigentlich ein Problem bei einer dinglichen Transaktion. Man kann überlegen, ob man in handelsrechtlichen Konstellationen daraus einen Schutz des guten Glaubens an die Vertretungsmacht ableitet. Überwiegend würde man das aber nicht machen und es ist ein ziemlich abgefahrenes Problem. Wir hatten uns dann mit dem Missbrauch der Vertretungsmacht beschäftigt, hatten gesehen, das passiert eigentlich immer dann, ich rufe Ihnen nochmal meine Zeichnungen hier vor Augen, wo Innenvollmacht und Außenvollmacht auseinandergehen und wo jemand die dicke Außenvollmacht nutzt, um etwas zu tun, was im Innenverhältnis nicht möglich ist. Aber weil die Außenvollmacht halt so dick dasteht, halt heißt im Normalfall die Rechtsfolge, der Vertrag als solcher kommt zustande. Davon abgehen tut man nur in den beiden Ausnahmefällen von Kollusion und Evidenz. Bei der Kollusion sagt man nach überwiegender Auffassung, wir haben einen nichtigen Vertrag, 138 Absatz 1, weil beide böses Spiel trieben zum Nachteil von A. Und bei der Evidenz sagt man, A hat ein Wahlrecht, ob sie den Vertrag gelten lassen möchte oder nicht. Schließlich hatten wir uns noch mit Willensmängeln beschäftigt. Wir hatten gesehen, Grundsatz, es kommt immer auf die Vertreterin an, sogar auch bei Wissensmängeln, die für uns hier noch nicht so relevant sind. Schwierig wird es in den Fällen, wo von hinten vorgegeben ist, ein bestimmter Rahmen, was die Vertreterin tun soll. Und wenn es dann gewissermaßen um einen Umstand geht, der von hinten nicht bekannt war oder der, wo ein Willensmangel des Hintermanns da war, ist die Frage, ob man mal ausnahmsweise auf den Hintermann abstellen darf. Das wird unterschiedlich betrachtet. Wenn wir eine solche Anfechtung dann überlegen, erwägen oder wenn sie erklärt ist, dann muss man zunächst erstmal unterscheiden, was ist überhaupt angefochten, das Hauptgeschäft oder die Vollmacht? Eigentlich eher das Hauptgeschäft, aber das müsste man auslegen, je nachdem, was der Sachverhalter anbietet. Beim Hauptgeschäft sagen wir, komischerweise, wir stellen nach 166 Absatz 1 im Grundsatz auf die Vertreterin ab, denn sie hat die Willenserklärung abgegeben, das heißt, es kommt auch nur auf ihren Willen und ihre Willensbildung ab, an. Und wenn da ein Fehler drin war, dann ist das ein Fehler, der erheblich ist, der vielleicht ein Anfechtungsgrund sein kann. Dennoch wird die Anfechtung nachher erklärt von der Hinterperson A, denn sie ist es, die von den Rechtsfolgen der vielleicht fehlerhaft zustande gekommenen Erklärung getroffen wird. Alternativ kann man auch nachdenken über eine Anfechtung der Vollmacht. Vor Ausübung der Vollmacht macht das überhaupt keinen Sinn, da kann man auch einfach widerrufen. Nach Ausübung der Vollmacht ist es die Frage, ob das noch zulässig sein soll. Diejenigen, die es für zulässig halten, die setzen damit natürlich den B in den Nachteil, weil dessen Geschäft dann auf einmal über 164 kippt. Auf einmal haben wir eine Vertreterin ohne Vertretungsmacht. Und wenn der dann nicht einen entsprechenden Schadensausgleich von V erlangen kann, das wäre natürlich auch noch möglich, das habe ich hier gar nicht eingezeichnet, also das wäre schon auch die lila eine Konstellation, dass dann B gewissermaßen zunächst einmal auch hier gegen V vorgehen kann. Aber es kann halt sein, dass V relativ arm ist, dass von dem nicht viel zu holen ist und deswegen mag es interessant sein für B dann bei dieser zweiten Ansicht, die die Anfechtung für zulässig hält, auch nach ausgeübter Vollmacht, dann sich bei A schadlos zu halten und dafür wäre die Anspruchsgrundlage der 122. Fertig sind wir mit dem Stellvertretungsrecht. Es freut mich, dass Sie so lange mitgegangen sind und jetzt haben wir auch schon ganz, ganz viel in unserer BGB-AT-Vorlesung geschafft. Ich möchte Ihnen jetzt noch sagen, wie es weitergeht. Irgendwann habe ich ja, glaube ich, mal gehofft, dass ich es tatsächlich im alten Jahr komplett schaffe. Das ist mir jetzt nicht ganz geglückt. Wir ziehen diese Vorlesung deswegen mit rein ins neue Jahr. Das muss aber aus meiner Sicht kein Drama sein. Viele von Ihnen werden in der Situation stehen, dass Sie jetzt irgendwann Ende Januar oder Anfang Februar Ihre BGB-AT-Erstsemester-Abschlussklausur schreiben. Und mit dem, was wir bisher gemacht haben, sind Sie da eigentlich schon 95% durch. Das heißt nicht, dass das, was kommt, irgendwie unwichtig wäre. Aber ich verspreche Ihnen, es kommt zeitnah im neuen Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch vor Ihrer Klausur und ich sage Ihnen jetzt schon mal, welche Themen sind. Da werden Sie auch schon sehen, dass gerade die ersten Themen klausurrelevant sind. Nämlich, wir machen noch das Thema Verjährung in 1 bis 2 Einheiten. Dann geht es noch mal um ein Hinschauen, welche Arten von Personen und Objekten sind insgesamt eigentlich im BGB unterwegs. Das zieht sich aber auch wiederum in Schnittstellenmaterien anderer BGB-Bücher rein. Dann möchte ich mit Ihnen nochmal einen kurzen Blick werfen auf die Geschichte des BGB. Ich wollte Sie damit nicht am Anfang nerven. Wäre ja auch denkbar, die Vorlesung so zu konzipieren, dass man erstmal Rückschau hält. Woher kommen wir überhaupt? Und ich wollte Sie nicht abschrecken, aber es scheint mir doch auch ein wichtiges Nebenthema zu sein und möchte mit Ihnen am Ende aber auch nochmal schauen auf die Fallbearbeitung. Das heißt, ich möchte Ihnen ein paar Tipps für die Klausur geben. Natürlich ist mein Zeitplan intern, dass ich das schaffe bis Ende Januar. Wer weiß, ob es mir gelingt. Ich hoffe es irgendwie. Meine, aber mit dem Stoff, den wir bisher gemacht haben, sind wir nach wie vor dann aber auch schon gut gerüstet. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes, gutes und friedliches Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr. Wie immer, wenn Sie Anregungen haben für den Fortgang dieser Vorlesung, wenn Sie Anregungen haben für meinen YouTube-Kanal oder sonst das, was Sie gerne von mir sehen oder hören würden, sagen Sie mir Bescheid. Ich versuche gerne, mich darauf einzurichten. Ich bin manchmal mit den Antworten auf die Kommentare zu diesen Videos ein bisschen in Verzug, aber eigentlich meine ich, ich beantworte sie am Ende alle. Und freue mich, von Ihnen zu hören. Im alten Jahr, wie auch im neuen Jahr, kommen Sie gut rein und bis bald.